Liebe Genossen, herzlich willkommen zur 593. Ausgabe des Sneakpods. Wir sind live aus dem VEB Sneakpod Studio und besprechen dort für euch den Film Kundschafter des Friedens. Mit mir hier die Kundschafter. Das ist Robert Krüger und Christoph Perner.
Oh, hallo, da. Ich bin ja derjenige, der für die Technik zuständig ist. Und
da das ist sehr gut, weil du ja tatsächlich einen ostdeutschen Dialekt sprechen kannst. Aber du nimmst einfach da andere, den du nicht kannst. Warum nicht?
Und da Christoph, das ist unser Romeo. Okay.
Ja, sehr gerne. Ja, und Stefan Giesbert natürlich, der, ich glaube, keinen ostdeutschen Dialekt sprechen kann.
Nee, ich möchte es auch nicht versuchen, weil es wird peinlich.
Ach, das ist es bei mir auch.
Ich wollte es nicht sagen. Ja, Bob, Kundschafter des Friedens, worum ging's?
Naja, es geht um DDR-Agenten.
Ach.
Und zwar altgewordene DDR-Agenten. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das faktisch belegt ist, aber in diesem Film wird uns gesagt, dass die Auslandsagenten der DDR so genannt wurden, die Kundschafter des Friedens, was natürlich ein Euphemismus ist. So ob das jetzt so war oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Jedenfalls lernen wir hier eine Situation, wird uns quasi geschildert, dass irgendeine Nation, ich glaube, sie haben sie sich ausgedacht, die heißt Kadschikistan oder so, die haben Probleme mit der Regierung Nord und Süd, Ost und
West. Ost und West.
Wie auch immer. Jedenfalls, die haben da Probleme und der BND ist dort vor Ort mit Undercover-Agenten aktiv und versucht, einen möglichen im Exil lebenden oder wie auch immer Politiker da rauszukriegen, der soll der neue Präsident werden und der soll die Wiedervereinigungspapiere demnächst bei einer großen Konferenz unterschreiben. Dummerweise kommt er jetzt mit dem BND-Agenten dort in der Gegend in Problematiken und ist dann weg. Und der BND ist dann relativ ahnungslos und fragt sich, was los ist. Und durch Verwicklungen aller Art stellen sie irgendwann fest, dass ihre einzige Option zu sein scheint, alte DDR-Agenten, die sich dort gut auskannten, weil die früher dort sehr viel agiert haben und da unter Umständen auch noch Kontakte oder sowas haben, dass man die wieder reaktivieren muss, weil man sonst keine Option mehr hat. Und das macht man dann. Und naja, die stellen dann aber gleich mal einen Haufen Bedingungen auf, wo sie eben klar machen, dass sie sich nicht dass sie nicht zu den Bedingungen des BND spielen, sondern zu ihren eigenen. Und das beinhaltet dann, dass sie eben ihr ganzes altes Team mitnehmen. Und deshalb haben wir dann da Henry Hübchen als oh, einer Gott. Der Hauptagenten sozusagen, Michael Gwistek als der Techniker und
wer hätte das gedacht?
Thomas Thieme als ein, so eine Art Logistikmensch und vor Ort später kommt dann noch Winfried Glatzeder als der Romeo-Agent dazu und ach Jürgen Gott. Prochnow springt da auch noch durch den Film. Also wir haben viele herrlich. Darsteller, die auch tatsächlich einen DDR-Hintergrund haben.
Ja, nicht nur Hintergrund, die waren ja Stars, Superstars eigentlich.
Genau, das waren ja DEFA-Superstars gewesen, wenn du so willst. Und genau, die spielen jetzt hier eben alle DDR-Agenten, die dann da nach Südost hack mich weg Dingschen fahren müssen und dort durch die Wüste hüpfen und so tun können, als ob sie noch krasse DDR-James Bonds sind, was dann natürlich so ein bisschen von der Realität eingeholt wird, sonst wäre das ja auch keine Komödie. Und dann dürfen wir mit ansehen, wie alterne James Bonds aus der DDR sich mühen, diesen Fall zu lösen und diesen Kerl dazu der Friedenskonferenz zu kriegen und dafür zu sorgen, dass der da die Papiere unterzeichnet und dann groß Wiedervereinigung gefeiert werden kann.
Ja. Und was?
Stefan.
Entzückt?
Mächtig. Ja. Naja, der hatte seine Momente, wo man mal lachen konnte.
Echt?
Aber ja, den einen oder anderen schon. Aber was mich vor allem geärgert hat, ist, ich weiß jetzt auch nicht, woran das liegt, aber für mich war tatsächlich die beste Schauspielerin die junge Dame. Und da meine ich jetzt egal welches Gender, also bester Schauspieler, Schauspielerin war Antje Traue, die die junge BND-Agentin spielt, die dann irgendwie dazu abkommandiert wird, die zu begleiten. Die ist die einzige, die das für mich glaubwürdig und gut gespielt hat. Sowohl Henry Hübchen als auch der Gwistek, als auch Jürgen Prochnow hatte ich das Gefühl, die
lesen Text ab.
Die lesen Text ab. Die Schultheatern ihr Skript einfach so rein oder weiß ich nicht, der Regisseur nimmt jedes Mal den ersten Take, wenn sie noch gar nicht warm sind oder so. Ich habe keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, aber die haben mich alle aufgeregt. Ich habe keinen von denen habe ich abgekauft, was sie da gesagt haben.
Ja gut, die sind halt auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Also ich weiß nicht, ihr habt es ja wahrscheinlich nicht gesehen vor ein paar Jahren, als der Winfried Glatzeder im Dschungelcamp war.
Oh, was? Hab ich nicht
gesehen. Wenn du das gesehen hast, dann traust du ihm halt nicht mehr zu, irgendwas zu spielen. Weil da hat man einfach gemerkt, dass dessen Zeit einfach lange, lange, lange vorbei ist und dass da im Kopf auch einiges ganz schön kraus durcheinander geht. Auch so was Impulskontrolle angeht. Also ist nicht mehr so wahnsinnig viel mit los. Also deswegen hat es mich jetzt auch gewundert.
Die Rolle vom Glatzeder ist nicht so wahnsinnig groß. Den treffen sie erst relativ spät in der Geschichte und er hat vielleicht 4 große Szenen oder so, wo er mal richtig was zu tun kriegt. Die Rolle von Jürgen Prochnow ist auch nur eine kleine Nebenrolle. Die meiste Screentime kriegen tatsächlich Gwistek und Hübchen.
Ja gut, ist aber in Henry Hübchen Filmen ja immer so und der spielt halt auch immer sich selbst. Also
ja, wenn er so Momente hat, wo er irgendwie mal einen Wutanfall kriegt oder irgendwie durch die Gegend rennt und irgendwas umschmeißt oder so, dann kriegt er das recht glaubwürdig hin. Aber wenn er so einen etwas bedeutungsschwereren Dialog sprechen soll, wo es irgendwie, um seine Vergangenheit oder irgendwas so von Mann zu Mann mit Jürgen Prochnow sich unterhält oder so, die sind alle so unterirdisch, aber die Dialoge sind auch so furchtbar. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock gehabt, die Dinger, weil er die gelesen hat und hat gedacht, das kann ich so nicht sagen. Und dann hat der Regisseur gesagt, doch, mach mal. Und dann, also es sind jetzt alles nur meine Fantasien, wie sowas abläuft, aber das ist so hölzern und so furchtbar. Das hat mich aufgeregt und das Skript ist halt auch extrem dünn. Das ist alles so hinkonstruiert. Es versucht dann immer so, jetzt machen wir nochmal so eine Verwicklung und dann funkt aber der BND wieder dazwischen und dann mit Satelliten und hier und Kamera und Ortungsdrohne und keine Ahnung was. Und da versucht es immer so James Bond zu sein und dann will es das kontern mit, die alten Herren machen das ja jetzt auf die analoge Art. Und
ganz furchtbar.
Es ist, es ist leider so viel gewollt und dann in die hohle Hand geschissen. Und was dann halt lustig ist, oder was lustig sein soll, aber ist auch nicht so richtig funktioniert, ist, dass dieses dann natürlich so dadurch gebrochen wird, dass die alten Herren zwar tierisch auf die Kacke hauen, wie viel besser sie das alles können, aber sie merken dann halt auch, dass sie alte Herren sind und es nicht können. Also dessen ist sich der Film durchaus bewusst. Das heißt, sie scheitern auch mit vielen ihrer Ideen. Aber das wird auch zu keinen richtig guten Pointen verarbeitet. Also dann gehen sie irgendwie, ja, jetzt gehen wir hier in das krasse Amüsierviertel und da treffen sich alle und die ganze Unterwelt und da können wir die Kontakte knüpfen. Und dann kommen sie da an und es ist alles nur noch rauchende Ruinen und Tumbleweed und kein Mensch mehr da so. Und ist wohl nicht mehr so wie früher. Haha, jetzt haben wir alle gelacht so. Ist ja voll schief gegangen. Also und der nächste Gag ist dann wieder so auf einem ähnlichen Niveau, wo man wieder, es führt auch nicht weiter. Also es ist so, er macht irgendwas und dann hier, schmeißt das Satellitending aus dem Fenster, wir nehmen eine Karte, die ist aus der Sowjetunion, die ist gar nicht mehr aktuell. Ah, okay. So, es ist nie mehr als dieses eine Level von Witz. Also da ist nichts dahinter. Und die zünden dann aber auch nicht so richtig. Also es ist... Stefan, sag da auch mal was.
Klingt jetzt nicht nach einer Empfehlung.
Nee, gar nicht. Ich wusste die ganze Zeit nicht, was dieser Film von mir will. Also ich gucke da irgendwie so einen Agenten Quatsch, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, und dachte mir so, der Bob empfiehlt mir einen Film, der mit so Scherzen spielt. Und da dachte ich mir, ach, vielleicht verstehst du es einfach nicht, wo der Gag ist und wo die Pointe ist und was da lustig ist. Aber jetzt aus den Erzählungen von Bob rausgehört, ich glaube, da waren keine Pointen, die ich hätte nicht verstehen können oder nicht verstanden habe.
Vielleicht ist es so ein, oder spricht so ein Publikum an, was die, für die es einfach irgendwas auslöst, diese alten Superstars wiederzusehen. Vielleicht irgendwie sowas.
Als meine also, Mutter quasi.
Ich weiß es nicht, ja. Ich
könnte natürlich sein.
Also ich habe zum Beispiel so einen Arbeitskollegen aus Sachsen, also da könnte ich mir vorstellen, dass der so die Zielgruppe ist, so schon auch so mit so einem, mit so einer gewissen Nostalgie, aber auch so Augenzwinkern so ein bisschen und so, ja, natürlich nehmen wir das nicht ernst und aber irgendwie nostalgisch dann doch. Ich weiß es nicht. Also ich hab ja vor einigen Jahren mal die Legende von Paul und Paula geschaut. Ich glaube, ich habe da auch drüber gesprochen hier. Also dieses große Werk, wo Glatzeder berühmt wurde dadurch, aus den 70ern, glaube ich. Das kann man heute auch nicht mehr schauen, ne? Also gar nicht.
Ja, also kann ich mir durchaus vorstellen, wenn ich jetzt Spaß gehabt hätte, die vier oder drei und der eineinhalb Charaktere beim Schauspielern endlich mal wieder zu sehen und dann vielleicht sogar noch so ein bisschen komödiantisch und ein bisschen so agentenfilmironisch. Ach, es könnte mir vielleicht sogar Spaß gemacht haben. Also das Beste für mein Gefühl war im Showdown, ist mir aufgefallen, Mensch, also so ein bisschen spannend, findest du das jetzt schon? Da war ich schon wieder, also nicht versöhnt, aber schon so, oh ja, immerhin haben sie eine Spannung hingekriegt und ich fieber ein bisschen mit. Das ist ja schon mal was. Also wir haben schon Filme geguckt, da war es mir alles noch egaler. Aber als Komödie fand ich es halt nicht lustig. Also ich habe halt echt nicht mal geschmunzelt. Also manchmal ja, so,
muss ich ja, zustimmen.
Das war ein Witz, okay, sollte lustig sein, aber nee, ist also das stimmt alles nicht, stimmt das Pacing nicht oder wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach, dass ich es nicht raff. Kann auch sein.
Nee, die Witze haben halt einfach nur einen Layer. Also es ist halt da ist nichts dahinter, die sind alle hohl irgendwie. Ja. Ich konnte auch nicht wirklich, also ich konnte mal schmunzeln hier und da, aber es waren dann oft so diese so Physical Comedy, was weiß ich, wenn er da irgendwie sich seinen Rücken verrenkt beim Versuch über die Brücke zu hüpfen oder so. Das sind so Dinger, wo ich dann mal schmunzeln musste, aber alle ja. Witze, die irgendwie vom Inhalt her konstruiert waren, waren ziemlich flach.
Ja. Gut. Möchtest du noch was zu sagen?
Nee, ich habe vorhin, als wir getrennt worden sind von der Leitung her, mich hier aufgeregt, bevor ich gemerkt habe, dass ihr nicht mehr zuhört.
Oh. Ja, dann weiß ich nicht, ob das drauf ist.
Nee, das schneiden wir dann schlau zusammen.
Ah, oh, das habt ihr toll gemacht. Ich bin da immer wieder begeistert von diesem einmal, wie ihr das gemacht habt. wo ich rausgeflogen bin und es war so klug verwoben.
Ah, okay. Ja. Mhm.
Also so wieder bitte. So hast du das jetzt bestimmt auch gerade gemacht.
Ja, sicherlich. Die Hörer wissen gar nicht, was du meinst, weil ich hab's überhaupt nicht gehört.
Ja, genau.
Ja, nee.
Muss man wohl dabei gewesen sein.
Muss live gehört haben. Christoph, hast du noch Fragen zu dem Film, dass wir dich noch irgendwie begeistern, überzeugen können? Oder sagst du, den schaue ich mir in jedem Fall an? Also,
nee, ich schaue mir das nicht an.
Schauspieler bei einer dünnen Geschichte, da bin ich voll vorne mit dabei.
Also, wie gesagt, Glatzeder hat für mich im Dschungelcamp einfach sich verabschiedet. Und Henry Hübchen ging für mich noch nie. Also, ich kann den einfach nicht haben. Nee, ist nichts für mich.
Gut.
Okay.
Christoph, wie viele Punkte? Ach nee, Bob, Entschuldigung.
4 Punkte.
3,5.
Ui.
Ja, 3,5 ist auch die Menge an Wermut, die ich jetzt in meinen Negroni gießen werde. Wir sind bei der Drittel der Wahl angekommen.
Dann mach mal.
Ich trage das jetzt irgendwo ein. Oh, irgendjemand hat noch eine schwere Flasche aufgemacht.
Das war ich. Ronza Kappa 23.
Oh.
Ich trinke mal wieder rum.
Ich habe ein Problem, meine Flasche aufzukriegen. Mir ist oben erstmal das Wachs abgebrochen.
Wenn du an den Alkohol nicht mehr rankommst, darfst du ihn nicht mehr trinken.
Wo tropft denn Wachs bei dir ab, Christoph?
Ich trinke Knob Creek. Und zwar 50%ig Small Batch.
Den Rye.
Den Rye oder den Bourbon?
Nee, den Bourbon. Und zwar aus gutem Grund trinke ich den.
Okay.
Aber darüber sprechen wir erst, wenn wir über Mission Impossible gesprochen haben.
Okay. Wir sind gespannt.
Das ist ja schon wieder die Überleitung zum direkt nächsten Mission Impossible. Rouge Nation.
Rouge Nation. Mission Impossible, der alte blöde Witz jetzt noch mit dem Cocktail. Nein.
Genau.
Oh. Ja, bei deinem Sakappa war das jetzt gerade so, weil du ja nichts zum Mischen dabei hast.
Das ist richtig. Ich habe nur ein Nosing-Glas, wo allerdings Glenfiddich draufsteht.
Ob sich das gut miteinander mischt. So, jetzt ich aber. Weiß,
jetzt haben wir's.
Ich bin immer noch am Getränk zusammenbauen und ihr sauft schon.
Ja, ich übernehme mal die Zusammenfassung der Rouge Nation.
Ist Knob Creek eigentlich auch von Beam? Ich habe es nämlich in Jim Beam-Glas gegossen. Ich hoffe, es ist von Beam. Ja, es ist von Beam. Was ein Glück.
Dann ist das gerade noch mal durch.
gerade mal gut gegangen.
Ich hab Sicherheitskontrolle. Alles in also Schottzwiesel, nicht Schottglas. Ach, ihr wisst, was ich meine. So, Rogue Nation.
Ja.
Was ist los?
Das ist der, ich glaube, sechste Teil.
Ach, ich habe noch eine kurze Frage zum anderen Film. Warum haben wir den eigentlich geguckt?
Gute Frage.
Weil ich den geguckt habe, weil ich den Trailer irgendwie gesehen habe und dachte, ach, naja, versuchen wir es mal.
Okay.
Und dann habe ich dir gesagt, dass ich den geguckt habe und dann hast du dich
verpflichtet gefühlt,
dann da mitzuziehen.
Ja.
Ja, das war der Grund.
Gut.
Ich bin also, schuld.
Jetzt nochmal.
Jetzt nochmal Rogue Nation. Rogue Nation, sechster Teil der Mission Impossible Reihe. Und diesmal ein
sechster.
Das ist echt krass.
Ich glaube ja. Und diesmal so eine Art Fortsetzung, wenn man so will.
Ach, der sechste Teil ist jetzt eine Fortsetzung.
Ja, nein, aber ich. Nein, du verstehst mich falsch.
Ja, absichtlich.
Bisher ist es ja immer so gewesen, dass die, so ähnlich wie Bond, dass die zwar schon irgendwie die Geschichte von Ethan Hunt weitererzählen, aber eigentlich hat ja Ethan Hunt nicht so wirkt, naja, er hat so ein bisschen einen Character-Arc, er hat da mal eine Frau und dann hat er sie wieder nicht und dann, da gibt's schon so wiederkehrende Personen natürlich und auch ein bisschen Dinge, die filmübergreifend passieren, aber Bösewichte sind ja in der Regel immer neu und haben neue riesige schurkenmäßige Pläne. Und das ist jetzt hier mal anders, nämlich der Bösewicht aus dem fünften Teil taucht wieder auf.
Vierten, das ist jetzt der fünfte. Der sechste ist Fallout, der läuft jetzt gerade vor kurzem im Kino. Ich hab's nachgeguckt.
Also wir haben jetzt den fünften, über den wir sprechen.
Wir sprechen über den fünften. Der erste ist Mission Impossible, der zweite ist Mission Impossible 2, der dritte ist Mission Impossible 3, der vierte ist Mission Impossible Phantom Protocol, der fünfte ist Mission Impossible Rogue Nation und der sechste ist Mission Impossible Fallout.
Aha.
Dann haben wir, glaube ich, nicht den gleichen, dann haben wir jetzt gerade rausgekriegt, dass wir nicht den gleichen geguckt haben, glaube ich. Echt? Weil ich habe Fallout gesehen.
Oh, ich habe Rogue Nation geguckt.
Ja, dann musst du zuerst deinen Film besprechen.
Ah, Entschuldigung.
Irgendjemand läuft los. Und ich dachte, das gerade pustet. Im ersten Moment ist.
Fuck.
Ist das bei mir oder bei Christoph?
Mein der Drucker läuft. Ein. Ja, der Drucker. Ich kriege nicht auf.
Der Christoph.
Den Knopf nicht. Ah.
Druckt.
Scheiße. Ich finde den Knopf nicht zum Arschhalten. Ich hoffe, er geht jetzt aus. So. Ich muss nicht, wie die diesen Druck rauskriegen. Also der Hintergrund ist der, ich habe gerade gemerkt, dass mein Computer nicht mit Strom versorgt wird, weil die Mehrfachsteckdose noch ausgeschaltet war. Und ich habe sie angeschaltet.
Dann geht der Drucker mit an.
Dann geht der Drucker an. Schöne Scheiße. Ich glaube, das hier ist der.
Ja. Das klingt fantastisch, was du da machst.
Das war gut, gell? Vor allem, weil ich noch gegen gegen's Tischbein gestoßen bin. Fantastisch. So, jetzt ist Ruhe. Also, wir haben gerade festgestellt, dass wir unterschiedliche Filme gesehen haben. Habe ich das noch richtig mitbekommen?
Ja, da müssen wir irgendwie aneinander vorbeigeredet haben. Oder ich habe den falschen Film angesagt, aber ich habe jedenfalls Fallout gesehen.
Und Fallout ist auch schon draußen, oder?
Fallout ist von 2018 und jetzt seit kurzem auf Amazon Prime.
Aha. Ach so, aber dann
kostet Stefan, du hast den anderen gesehen, oder was?
Nein, der kostet kein Geld. Ich habe den kostenlos geguckt.
Echt?
Ja.
Okay.
Es ist doch perfekt, da der sechste ein Stück weit eine Fortsetzung vom fünften ist, kannst du doch jetzt nochmal kurz deine Meinung zum fünften hier reinwerfen und dann mache ich den sechsten hinterher.
Aber das hätte ja dann nicht der Film unser Headliner sein sollen?
Dann hätte der auf jeden Fall der Headliner sein müssen.
Mann, nein, hätte er nicht, weil Claudia ihn 2018, als er rauskam, besprochen hat.
Hat die Fallout hat auch den sechsten schon besprochen.
Also jetzt, Leute.
Hat die Rogue Nation besprochen oder Phantomprotokoll? Oder wie hieß der sechste jetzt nochmal?
Gott, oh Gott, oh Gott.
Der hieß Phantom Nation und.
Aber jetzt mal ehrlich, das ist doch genau das Problem, oder? Dass diese Filme komplett austauschbar sind.
Ach, siehst du.
Warte. Mal. 553 Stimmt. Mission Impossible Fallout. Das ist die Sendung, wo Claudia den sechsten Teil besprochen hat. Ungefähr einen Monat, nachdem er rauskam. Oder ein paar Wochen. Und den habe ich jetzt auch geguckt. Den würde ich jetzt gerne besprechen, wenn du nicht noch Rogue Nation vorher
bist. Dann besprichst du den.
Den hast du jetzt auch geguckt, obwohl wir den schon besprochen haben und eigentlich jetzt den fünften besprechen wollten.
Du, ich... Nee, weil ich glaube, den fünften, wenn ich das gerade mal... den fünften, der hat es hier auch schon in der Sendung gegeben.
Achso, aber den hat der Stefan jetzt gesehen, den fünften, oder?
Ich glaube, ich habe den fünften sogar auch schon mal gesehen und besprochen. Und ich habe es mal wieder nicht gemerkt. Das also kann Stefan, ja wohl nicht wahr
dann
sein.
Erzähl doch jetzt erstmal, wie der fünfte so war.
Hier, den Folge hast du 444. Im Anschluss fliegt Stefan kurz über Edge of Tomorrow und Mission Impossible Rogue Nation.
Ja. Herrlich.
Siehst du mal.
Und wie fandst du ihn diesmal?
Er hat mir gut gefallen. Manche Stellen kamen mir bekannt vor und dachte ich so, ach, ist ja lustig. Das sind wie Versatzstücke aus alten Filmen. Gerade wo es so ist, ihr müsst die Daten da aus diesem Ding klauen, das ist total bewacht, man kommt überhaupt nicht rein, außer es gibt diesen einen super geheimen, super, super Weg und dann musst du da oben in dem Turm reinspringen und tauchen und ich habe diesmal bei den 3 Minuten noch die Uhr gestellt, ich glaube, er war 7 Minuten im Wasser am Schluss.
Ja, gut.
Den haben wir übrigens in Folge 418 auch schon mal besprochen.
Dann besprechen wir ihn jetzt wirklich nicht, das ist ja auch echt total peinlich, dass ich einen Film doppelt schaue. Und es nicht mal richtig merke. Also mir ist aufgefallen, dass es bekannt vorkam, aber eben das, was mir bekannt vorkam, war eher dieses diesen Gag mit dem total geschlossenen Raum, dass ihr den jetzt schon wieder macht, aber ist ja irgendwie vielleicht Fanservice oder so. Ist ja
genau, es kam dir gar nicht komisch vor, dass es genauso wieder ist.
Genau.
Das sagt ja sehr viel aus über die Serie, finde ich.
Ja.
Also Bob, nun ja. Wie ist der aktuelle Film?
Noch mal ganz kurz vielleicht was über den Bösewicht, dieser wie heißt der, Lane oder so ähnlich, ne?
Ja.
Kannst du uns noch mal auf die Schiene setzen, was der vorhatte, was irgendwie, warum der so böse ist?
Siehst du, ich bin doch so schlecht in so Sachen, ich vergesse immer sofort wieder, worum es ging.
Das ist ja fantastisch.
Ja.
Also sagen wir, ist generic Bösewicht namens
Lane. Ach ja, hier, der hat doch irgendwie, genau, der war ehemaliger Mitarbeiter.
Genau.
Darf ich nicht gucken, dass ich zu viel Spoiler. Und hat angefangen, so ein, sie nennen es Syndikat aufzubauen. Und die CIA und MI6-Leute glauben nicht, dass das Syndikat wirklich gibt. Und IMF, also Ethan Hunt und sein Team wollen beweisen, dass es das doch gibt. Ja.
Genau, und es wäre jetzt natürlich nicht zu viel verraten, wenn man sagen kann, dass sie ihn am Schluss kriegen und dass er eingebuchtet wird. Und da ist der Punkt, wo das jetzt ansetzt für den sechsten Teil.
Das ist aber schön, da kann ich das jetzt gucken und direkt weiterschauen.
Ja, das, du bist jetzt in die.
Da kann ich mich sogar nochmal dran. Da kann ich mir sogar die vorherigen Sachen noch merken. Das ist ja schön.
Das ist toll, ne?
Passiert mir auch nicht oft.
Genau. Und jetzt ist es halt der lustige. Also, es gibt ja natürlich neue Bösewichte, die irgendwie mit diesem Syndikat zusammenhängen. Und möglicherweise hängt Solomon Lane da auch wieder mit drin, obwohl der ja eigentlich ja wahrscheinlich in Guantanamo irgendwo mit einer Tüte über dem Kopf sitzt. Aber der wird dann irgendwie transportiert von A nach X und keine Ahnung. Und aus verwicklungstechnischen Gründen ist es jetzt notwendig, dass Ethan Hunt diesmal Lane rausholt, also befreit, weil, keine Ahnung, CIA unterwandert, alles böse, alle gegeneinander verschworen, total unübersichtliche Situation. Und deshalb muss Lane jetzt quasi diesmal von Ethan Hunt befreit werden, was natürlich irgendwie verkehrte Vorzeichen zum vorherigen Film sind. Und dann ist er aber vielleicht doch wieder der Bösewicht und alles darf ich nicht verraten und so weiter. Aber das ist halt so ein bisschen, das war das, was ich eingangs sagen wollte, so anschließend an den Film von davor, was ja sonst eigentlich mit demselben Bösewicht und so eigentlich nicht üblich ist, was auch bei Bond so ja eigentlich nicht gemacht wird.
Ja, 15 Minuten später sind wir wieder an der gleichen Stelle.
Wie, was meinst du mit 15 Minuten? Ach so.
Genau. Also wir haben jetzt im Sneakpot, oder weiß nicht, 10 Minuten. Okay, ja, gut.
Ja, genau. Genau, also ansonsten haben wir natürlich wieder das übliche Team. Wir haben Tom Cruise, wir haben Ving Rhames, wir haben Simon Pegg. Die haben ja jetzt, und Simon Pegg hat ja mittlerweile da auch so seinen festen Platz im Team etabliert. Wir haben dann noch Henry Cavill, den kennen wir hier als Superman. Auch als einen CIA-Agenten, der da irgendwie mit drin steckt und man ist sich auch die ganze Zeit nicht so sicher, weil die CIA ist ja irgendwie dann doch der IMF gegenüber oftmals so ein bisschen. Naja, da gibt es Animositäten und deshalb weiß man nicht so recht, auf welcher Seite er steht. Und dann nimmt das alles so seinen Lauf. Und ich muss sagen, das ist ziemlich fantastisch. Also, das ist ein richtig, richtig geiler Actionfilm. Also, man liest ja dann immer, Tom Cruise macht alles Stunts selbst und wenn er dann mit dem Motorrad rumbrettert durch die Innenstadt ohne Helm, dann ist er viele von diesen Sequenzen oder nahezu alle von diesen Sequenzen wirklich selber gefahren, irgendwie verkehrt rum in Paris durch den Kreisverkehr rund um den Arc de Triomphe, mitten durch den Verkehr durchbrettern. Das sind alles Stuntfahrer, sie haben das wirklich da gedreht, er ist da wirklich mit dem Motorrad ohne Helm drauf quer durchgebrettert durch die Stuntfahrer in den anderen Autos. Und selbst den Stunt, wo er mit dem Auto, mit dem Motorrad in ein Auto reinfährt und oben rüber fliegt, haben sie mit so, ja, so Wires, also so Kabeln, an denen er hängt, ihn da oben rüber gezogen und er hat das Auto nicht wirklich getroffen, aber er ist da wirklich rüber geschossen worden und auf die Kamera zugeflogen und da gibt's irgendwie nur ein, zwei versteckte Schnitte, wo sie dann die Landung auf dem Boden quasi nochmal separat gefilmt haben. Aber wenn man das dann so weiß hinterher und du guckst diesen Film, das ist wirklich atemlos, was sie da machen, dann wird natürlich über Fallout, wenn man irgendwo über diesen Film gehört oder gelesen hat, dann hört man immer, dass sich ja Tom Cruise bei diesem einen Stunt dann noch den Knöchel gebrochen hat und drei Wochen später hat er aber schon weiter gedreht oder fünf Wochen, keine Ahnung. Sehr viel Tom Cruise Beweihräucherung, die da rechts und links ist. Aber nichtsdestotrotz, der ist atemlos, der ist spannend, der sieht extrem toll aus und der ist von allem Bullshit frei. Also da ist, du hast das Gefühl, dass wirklich jede Szene was zu bedeuten hat, also und jede Szene das Ding weiterbringt und der ganze Mist raus ist. Und trotzdem hat er dann auch so Momente, wo mal kurz reflektiert wird, was jetzt passiert oder was passieren muss und keine Ahnung, und wir sind in der und der Lage und das machen wir jetzt. Und dann passiert das und dann ist wieder atemlose Action und dann gibt's wieder so ein Neusortierungsmoment, aber du hast nie das Gefühl, weder in den Kämpfen noch außerhalb der Kämpfe, dass du den Überblick verlierst, dass du die Fraktionen nicht mehr auseinander dividiert kriegst. Das ist einfach ein sehr aufgeräumter, sauber durcherzählter Actionfilm, der atemlos spannend ist und toll aussieht. Also wirklich, ich konnte damals, als Claudia ihn besprochen hat und ihn, ich glaube, 9 Punkte gegeben hat, war ich damals.
Ach, die war ein bisschen, auch schon so begeistert, das ist ja Wahnsinn.
Ja, die war auch schon so begeistert. Total. Und ich war damals so ein bisschen weggeflasht, dass ich dachte, es kann doch nicht sein, dass Claudia so ein Ding 9 Punkte gibt. Mhm. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ich muss ihr beipflichten. Ich weiß nicht, ob ich 9 gebe. Ich bin vielleicht irgendwie bei 8, 8,5 oder so. Aber weil bei mir, ich fürchte, dass ihm das Gleiche passieren wird wie den anderen Mission Impossible Film. Ich werde ihn nach einem halben Jahr wieder so vergessen haben, dass ich komplett vergesse, dass es diese Mission Impossible Reihe gibt, bis dann der 7. rauskommt.
Dann kann man ihn wieder gucken. Habe ich getestet für dich.
Und dann denke ich mir, ach, da war ja noch was. Da gab es ja noch dieses Franchise. Das passiert mir bei Bond irgendwie nie so. Bei Bond habe ich immer eher schon so diese Vorfreude und denke mir, wann kommt denn der nächste? Wann kommt denn der nächste? Wann ist es denn endlich soweit? Das war bei Mission Impossible bei mir nie so. Aber, der hier ist wirklich, der ist wirklich toll. Das ist ein toller Actionfilm. Ganz kann ich, und ich mag Tom Cruise privat, also so, wenn man so sieht, wie er außerhalb.
Kann man den nicht mögen.
Mit seinem ganzen Scientology-Scheiß und auch so, wenn er Interviews gibt und so. Ich finde ihn eigentlich nicht sehr sympathisch, aber ich finde diese Ethan Hunt-Figur, die ist halt so ein Geheimagent und der kann ich was abgewinnen und tatsächlich mochte ich ihn auch in Jack Reacher eigentlich immer ganz gern sehen. Ich habe da immer so eine Ambivalenz zwischen dem Mensch Tom Cruise und der Figur, den Figuren, die er spielt und ich mag Ving Rhames und Simon Pegg total gerne, also ich finde dieses Team irgendwie toll. Und ich habe das jetzt sehr gerne geguckt und fand's gut.
Ja, ich meine, der hat halt einen Gottkomplex und das passt halt super in diese Rollen. Also das findet man privat natürlich nicht schön. Das ist ja klar. Aber als Geheimagent ist es ja optimal. Wo kann man den denn schauen?
Bei Amazon Prime kannst du das gucken.
Okay, dann kann ich es nächstes Jahr schauen. Nächstes Jahr werde ich Amazon Prime haben.
Nächstes Jahr? Mhm. Machst du es immer wechselweise?
Nein.
Das ist ein ganz schön weiter Planungshorizont.
Ja, aber die Gründe sind noch bekannt, oder? Warum ich nächstes Jahr Amazon Prime haben werde.
Nee, ehrlich gesagt, nein.
Jetzt komm. Bob.
Ach, kommt Picard bei
Amazon? Ja, natürlich.
Ah, okay. Ja, und dann kannst du endlich die Expanse gucken. Da wird es dann auch die 4. Staffel geben nächstes Jahr. Die kommt ja Anfang Dezember. Und dann können wir uns dazu nochmal unterhalten. Musst du dann 4 Staffeln Expanse suchten, während ich eine suchte?
4 Staffeln?
Und dann,
das schauen wir in einer Woche weg.
Ich guck die zweimal, während du eine guckst.
Locker. Ja, eben. Das ist gut. Das ist fantastisch. Dann können wir darüber reden.
Okay, sehr gut.
Falls Picard richtig scheiße, ich hoffe natürlich nicht, dass es scheiße wird, aber.
Bitte nicht.
Ja.
Was ist das? Ich bin jetzt so ein bisschen außen vor.
Ja, wo soll man da anfangen?
Picard sagt dir was? Jean-Luc Picard?
Ja, das sagt mir was.
Ja, und das ist einfach eine neue Serie, die um ihn gestrickt wird. Also eine neue Star Trek-Serie.
Um den alten. Also mit Patrick Stewart.
Er gealtert, genau.
Patrick Stewart in der Hauptrolle, genau.
Und also eben auch er als Aufhänger. Nicht mehr das Schiff als Aufhänger, sondern er. Und es spielen auch reichlich ehemalige, also Seven of Nine und Data und noch
Troy.
Troy?
Diana Troy?
Ja.
Als ich Seven of Nine im Trailer Riker gesehen habe, habe ich kurz so Gänsehaut gehabt. Ja, Riker muss ja eigentlich, oder? Ich meine, der hat ja sogar bei also der ist ja immer noch drin in diesem Star Trek Ding, der führt ja noch Regie bei den bei Discovery stimmt. Und so. Also
richtig,
wenn der
einzige gut
auftauchen würde.
Ja.
Als ich Seven of Nine gesehen habe, dachte ich kurz so, was macht die denn jetzt da? Die ist doch aus einer anderen Serie.
Ja, wie toll.
Ist egal, das schon.
Aber Patrick Stewart ist auch nicht mehr ganz der Jüngste, oder?
Nicht
so ganz.
Nee. Also der sah ja auch früher schon, fand ich, einfach alt aus.
Nee, also stimmt, in dem letzten Wolverine-Film war der richtig erbärmlich alt, also so dass es wehgetan hat. Also ich bin gespannt, wie sie den zeigen, aber der ist ein toller Schauspieler, der kann sowas, ist egal.
Der ist Jahrgang 40.
Ja, der ist über 70, der Mann.
Der wird nächstes Jahr 70.
In dem Wolverine, da haben sie ihn ja auch absichtlich auf alt gemacht.
Ja, also, klar, der sollte ja alt und vertrottelt sein.
Sollte ja sterbend aussehen.
Ja, aber er wirkt halt durch die wenigen Haare schon immer alt.
Ja. Irgendwie. Was das angeht, ist er so im Gefühl gar nicht so stark gealtert, obwohl es halt 30 Jahre her ist.
Ja, genau.
Toll.
Ja, also wenn man ihn in der Großaufnahme sieht, sieht man ihm schon an, dass es ein alter Mann ist.
In dem Trailer, also da habe ich schon ein bisschen Angst, muss ich sagen, weil da war schon so ein bisschen Knallbumm-Action, wo ich dachte, nein, mach das nicht. Ach, ich bin gespannt.
Ja, aber du wirst halt nicht ein, weiß nicht, wie viel, 70, was hat mir gesagt? 79-Jährigen. Mhm. Durch wild Phaser schwingend durch irgendwelche Setbauten treiben können. Und wenn er die Hauptfigur ist, dann
kann man hoffen, dass das
dann,
nicht
dann muss das, ja. muss das viel auf, okay, wir machen Großaufnahme auf ein charaktervolles Gesicht und er sagt,
er steht auf und zieht sich die Jacke runter.
Ja, oder sagt so Sachen wie, make it so.
Oder
engage. Daraus kann man ja schon, ich meine, damit kannst du 30 Minuten filmen, da sind die Fans zufrieden. Also.
aber ich hoffe eigentlich, dass es, natürlich freue ich mich, diese alten, sympathischen Gestalten wiederzusehen, aber ich hoffe, dass sie nicht über den Fanservice vergessen, dass es eigentlich darum geht, eine gute Geschichte zu erzählen, weil das haben sie bei Discovery meiner Meinung nach vergessen. Wir werden sehen. Es hilft nichts. Ich werde mir im nächsten Jahr Amazon Prime holen und dann werden wir es schauen.
Ja.
Ist so.
Du hörst also im November auf, Dinge bei Amazon zu bestellen, damit du die dann ohne Versandkosten mit DHL Prio im Januar alle auf einmal bestellen kannst.
Genau.
Damit du das richtig auf allen Ebenen ausnutzt. Ja? Ich verstehe.
Sag mal, diese Roboter im Wilden Westen, ist das auch bei Amazon?
Nee, das ist bei Sky. Ach, Westworld.
Ja, genau. Naja, irgendwann werden sie auch eine Star Trek-Serie dort machen, dann werde ich das dann schauen.
nee, hoffen wir es nicht. Ich möchte nicht zu Sky.
Ich dachte, Sky macht
kann man die auch einfach für 20 Euro kaufen. Oder man
die Westworld, ja, das kann Westworld, man tun. Ja.
Ich habe die für 20 Euro gekauft. Es gibt aber bei Sky mittlerweile auch so Probemonate für 10 Euro oder so, hat mir irgendjemand erzählt. Du musst halt ziemlich sofort wieder kündigen. Aber
du musst den Knopf für die Kündigung finden und hoffen, dass es das alles gut geht und so. Ich habe da, wenn man Bitte und so hört, heißt es niemals nicht nein.
Ja, gut, aber ein bisschen Aufregung muss auch sein. Und die Strafe sind 24 mal 40 Euro oder so, es geht doch.
Scheiße.
Du kannst die ganze Saison Bundesliga gucken, Christoph. Überleg mal.
Yeah,
Bundesliga.
Endlich. Yeah. Hier hat NFL nicht schon wieder begonnen.
Die Preseason hat angefangen, ja.
Ich habe irgendwas gelesen. Irgendjemand gegen irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer.
Ja, ja.
Da habe ich gedacht, die spielen schon wieder. Krass.
Ja. Boah, diesmal war ich echt sau kurz davor, mir den Game Pass zu kaufen. Aber der kostet halt irgendwie 160 Euro oder so. Das ist absurd. Ja.
So.
Nachher komme ich auch noch auf den Grund, weswegen. Bevor du zu
ich trinke lustig Bourbon vor mich hin.
Prime abwanderst. Warte mal, ich habe hier wieder Quatsch gemacht. Bevor du zu Prime abwandern kannst, hast du aber auch.
Muss ich noch Netflix? Netflix durchspielen?
Durchgesuchtet?
Noch gar nicht ganz durch. Okay. Deswegen trinke ich Bourbon. Ich schaue nämlich gerade Jessica Jones.
Da habe ich, glaube ich, auch die erste Folge oder so geguckt und hat es mich so unfassbar gelangweilt.
Wundert mich. Ich hätte gedacht, dass das. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht zum Publikum darüber sprechen, sondern eigentlich zu dir. Eigentlich eine Serie, die ich dir ans Herz legen will.
Ich muss nur mal reingucken.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Also, Jessica Jones ist eine Marvel-Geschichte, also eine Marvel-Superhelden-Geschichte aus dem Marvel-Universum. Sie ist so ein gebrochener Superheld, gibt es ja auch ein paar dort, die durch irgendwelche komischen Experimente zu ihren Kräften gekommen ist. Die Kräfte sind auch nicht so wahnsinnig glamourös. Also sie ist einfach sehr stark. Also sie kann Leuten unheimlich fest auf die Fresse hauen. Sie kann sehr hoch springen, aber sie landet nicht besonders elegant. Also wird auch irgendwie gesagt, ja, du kannst doch fliegen. Und sie sagt, nee, das ist eher wie ein kontrolliertes Fallen. Und so sieht's auch aus. Ich weiß nicht, ob das absichtlich so gemacht ist. Ich nehme es schon an. Es sieht überhaupt nicht schön aus. Also,
okay.
Und sie ist Detektivin und das Ganze ist so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern ist massiv auf Film Noir gemacht. Also mit so diesen typischen Film Noir-Versatzstücken, so dieser.
Ich glaube, deswegen habe ich auch angefangen, es zu gucken.
Diese berühmte Glas, Milchglastür und ja, und auch so von der Farbe und vom Licht und so. Also es ist schon auf Noir gemacht.
Ja, hast schon recht, das müsste eigentlich was für mich sein.
Genau. Und es hat schon auch so ein bisschen was von Veronica Mars, ist allerdings nicht so charmant, denn sie ist ziemlich scheiße drauf, denn sie ist Alkoholikerin und trinkt ununterbrochen Bourbon. Sagt dann zum Teil auch so Sachen wie, ja, das ist jetzt das billige Zeug. Und da trinkt sie halt Knob Creek zum Beispiel oder Four Roses. Ja, ja, ist jetzt nicht super teuer, aber also sie hat wirklich einen guten Geschmack,
muss man sagen. Four Roses ist doch noch deutlich günstiger als Knob Creek, oder?
Ja, ja, ist es.
Ist falsch aber, gespeichert.
Aber auch Four Roses würden wir jetzt auch nicht als Fusel bezeichnen, oder?
Ich finde, der macht einen total geilen Horsesnack. Mit Schwäbis Ginger Ale, Four Roses, ein bisschen bitter, geiler Horsesnack. Wirklich gut. Ja.
Nee, eben, finde ich auch. Also sie trinkt zum Teil, einmal habe ich es gesehen, dass er auch irgendwas Billiges, irgendwas mit, was so aussah wie ein Jim Beam White Klon, also was wirklich Billiges. Aber sonst trinkt sie halt immer nur so Zeug, wo wir so sagen, ja, okay, das trinken wir auch und finden es nicht schlecht. Oder das trinken wir eher nicht, weil es uns zu teuer ist. Also die trinkt schon echt gutes Zeug. Aber dann halt direkt aus der Flasche und dann eben Flasche am Tag. Gell? Oder
Gott, oh Gott.
Ja, und dieser Alkoholismus, der ist natürlich dadurch, dass sie irgendwelche Superheldenkräfte hat, ist es auch so ein bisschen, ist immer die Frage, wie man das sieht, gell? Also, weil sie steckt offensichtlich Alkohol anders weg als normalsterbliche Menschen. Aber sie ist schon Alkoholikerin und es wird auch thematisiert. Also ist schon, sie braucht den Alkohol, um mit ihrer Situation klarzukommen. Und ja. Dann in der ersten Staffel, also ich habe jetzt zwei Staffeln gesehen, oder die zweite fast fertig gesehen, es gibt drei Staffeln. Die Staffeln sind sehr unterschiedlich. Die erste Staffel ist, gibt einen sehr starken Antagonisten. Und zwar einen, auch mit Superkräften, der Menschen kontrollieren kann und der dadurch völlig übermächtig ist. Also der kommt irgendwo hin und sagt den Leuten, du willst das und das machen, du willst das und das machen, ich komme um, ja, wie auch immer. Mhm. Und die Leute sind halt sofort d'accord, gell?
Okay.
So, also der klingelt bei wildfremden Leuten an der Tür und sagt, ich wohne bis auf unbestimmte Zeit hier. Und die so, ja, klar, kommen Sie rein.
Oh,
geht okay. Klar. Und eben mit, auch mit ziemlich drastisch, also ganz, macht er ganz regelmäßig sehr drastische Sachen. Also er sagt dann Leuten, hör auf zu atmen. Und dann hören die auf zu atmen.
Uh-huh.
Und solche Dinge, ja. Also, oder schneid dir das Herz heraus. Und dann suchen die fieberhaft irgendwas, womit sie sich jetzt schnell das Herz rausschneiden
können. Oh.
Also ein sehr unschöner Gegner.
Muss ich dazu diese Marvel-Welt kennen? Nö,
gar nicht. Gar nicht. Also sie macht manchmal sie spricht über einen Avengers-Film, glaube ich, den ich aber wahrscheinlich auch nicht gesehen habe. Da geht es um irgendeine Alien-Invasion. Ah, vielleicht ist es auch der Thor-Film. Ich bin mir gar nicht sicher. Nee, ich glaube, das ist der erste Avengers-Film.
Die Alien-Invasion ist der erste Avengers-Film.
Der erste Avengers-Film, gell? Ja, aber die Viecher kommen aus der Thor-Welt, glaube ich, gell? Sind das nicht?
Ja.
Irgendwie so, gell? Auf jeden Fall, auf diese Begebenheit wird zum hin und wieder Bezug genommen. Aber nur ganz am Rande. Und wenn man das nicht gesehen hat, ist auch egal. Und sie spricht manchmal von dem großen Grünen und so. Also, ja. Aber, also, völlig egal eigentlich.
Also ich muss nicht alle Batman-Filme kennen.
Oh, dazu habe ich auch noch, kann ich gleich noch eine kleine Anekdote erzählen. Und genau, und das ist die erste Staffel. Ziemlich cool, ziemlich spannend. Und die zweite Staffel ist dann so Familiengeschichten. Schon auch, klar, Superheldenfamilien, gell? Also schon spannend und so. Und oder nee, spannend eigentlich nicht. Schon irgendwie hau drauf und so. Aber nicht wahnsinnig spannend. Also ich fand die zweite Staffel so, es schaut sich so ganz nett weg. Aber ich weiß nicht, also mir fehlt da irgendwie ein bisschen der ganz große Konflikt. Sondern da ist dann so familiärer Konflikt und so, na gut, von mir aus. Oder so Drogen. Spielen Drogenblit, also irgendwie, die ihre beste Freundin, / Halbschwester, ist dann drogenabhängig, was sie früher schon mal war. Ja, okay, so what? Keine Ahnung. Okay. Vielleicht spielt es irgendeine Rolle für die Zukunft. Ich hab so die Vermutung, das könnte noch eine, dass die irgendwie zur Antagonistin wird oder so. Ich weiß es nicht. Könnte daran liegen. Aber da bin ich noch nicht. Aber grundsätzlich durchaus Sehempfehlung.
Erste Staffel hast du mich, zweite Staffel hast du mich direkt verloren, weit.
Genau, ja, weiß nicht, vielleicht, ja, kannst du ja noch mal weiterschauen, kurz gucken, ob's. Aber ich glaube eher die erste Staffel, ja. Weil die wirklich, also das ist halt ein krass übermächtiger Antagonist und das macht schon Spaß, das zu gucken. Weil man so richtig, so, weißt du hast dieses Gefühl, okay, ich habe Superkräfte und trotzdem habe ich keine Chance. So, was mache ich jetzt damit? Das macht schon spannend.
Mhm. Okay.
Ja.
Vielleicht gucke ich es doch. Also klingt jetzt gar nicht so schlimm.
Nö, ist jetzt nicht so wahnsinnig Feel-Good-mäßig, weil sie eben auch praktisch nicht lächelt. Also ich glaube, sie in der ersten Staffel lächelt sie zweimal oder so. Und das fällt einem dann schon richtig auf. Gell? So, oh, sie hat gelächelt, was ist denn jetzt los? Weil sie echt mies drauf ist die ganze Zeit. Ich weiß jetzt nicht, wie die Schauspielerin heißt, aber man kennt sie schon. Also es ist schon so eine, bisher glaube ich, so eine Nebendarstellerin gewesen, so eine ganz hübsche, zarte, gell? Also dass die eben so ultra mies drauf ist und nie lächelt, ist schon eigentlich unüblich für ihr Erscheinungsbild, aber passt dann doch irgendwann.
Okay, ich stelle mir mal vor, wenn das so eine, die Schauspielerin so eine total fröhliche Person ist. Und dann geht sie in die Rolle rein, dann guckt sie grießcremig und dann ist sie fertig und dann, ach Mensch, guck mal hier, kleine, weiß ich nicht, Hundewelpen, ach wie süß und ach ja,
ja genau.
Kristen Ritter heißt sie. Sagt mir gar nichts.
Ja, die hat zum Beispiel mal so eine auch halbwegs erfolgreiche Fernsehserie gespielt, wo sie die Mitbewohnerin oder die Nachbarin, ich glaube die Nachbarin ist von der Protagonistin und sie so eine richtige Bitch ist, die, also so, das war so im junge Twins Reich in New York schmarotzen sich so durch und so in diesem Umfeld.
Wie hieß ach das? Jetzt, ich sehe, ach Gott, das ist die Freundin von Jesse in Breaking Bad gewesen.
Ah.
Oh. Da hat sie quasi ein Drogenopfer gespielt.
Hm.
Ja. Scheint mit Sucht doch ein Thema
Sucht
zu haben.
Sucht kann sich. Also nicht so spielen. Oh Mann.
Okay, also hätten wir das. Soll ich das auch gucken oder nur der Stefan?
Ich weiß nicht, wie du zu.
Film Noir ist doch auch was für dich, Bob, oder?
Ach, schau's mal an, ist nicht schlecht. Also, wofür ich ein bisschen Angst habe, muss ich sagen, ist, dass es so viele, na, es sind nicht echte Iterationen, aber ja, Spin-offs von ihr und ihrem Umfeld gibt, wo ich jetzt nicht weiß, muss ich das jetzt alles gucken? Also in der ersten Staffel kommt zum Beispiel Luke Cage vor, der auch eine eigene Netflix-Serie hat. Der auch so ein Superheld.
Den habe ich auch angefangen, das war auch ganz scheußlich.
Mit so passablen Superkräften ist. Also der ist einfach, hat einfach ultra unzerstörbare Haut und er ist stark. Also ist halt auch so ein bisschen lame, ne? Und dann gibt es noch eins, was ich ja ganz schlimm finde, diese Mashups aus mehreren Superhelden, wo sie und Luke Cage und noch ein paar, weiß ich nicht mal, wie das heißt, ist auch Netflix. Und dann gibt es noch einen dritten. Iron Fist, kann es sein?
Einer von denen ist auch blind.
Daredevil? Daredevil ist blind, aber ich weiß nicht, ob der jetzt da dabei ist.
Ja, den habe ich auch schon mal angefangen, das ist mir auch unfassbar gelangweilt.
Bei Daredevil weiß ich nicht, ob der im Marvel-Universum ist.
Als ob ich das wüsste. Ja. Habe ich doch vorhin schon bewiesen.
Egal. Ach genau, was ich noch, kleine Anekdote, die ich erzählen wollte. Ich war ja gerade im Urlaub.
Ja.
Und da habe ich
noch zu, hat eine eigene Kapitelmarke.
Oh Gott.
Aber es habe ich jetzt noch 4 Kapitelmarken vorher. So.
Am letzten Tag, also vorgestern oder so, waren wir noch mal so ein bisschen, wie soll ich das erklären? Also Gott, da komme ich jetzt auf einer Alm. Sagen wir, wir waren auf einer Alm. Und da habe ich einen jungen Mann gesehen, der hatte eigentlich recht gut gemachte Tätowierungen an einer Wade oder eigentlich um den ganzen Unterschenkel herum. Und zwar so vielleicht handtellergroße Symbole von Marvel-Superhelden. Also so so eine große grüne Faust und das X von X-Men und ein Thor-Hammer und dieser Stern von Captain America und alles mögliche andere. Also wirklich viele. Also ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es waren also bestimmt 8 oder so, locker. Und eins davon, in der gleichen Größe und gleiche Optik, die Optik war so ein bisschen so, als wäre es, wie soll man es sagen, als hätte jemand mit einem, als die Tätowierung fertig war, als hätte man mit einem Sandpapier noch mal grob drüber gerieben. Also, ja, kann man es.
Ja, das ist ein bisschen rau wird.
So ein bisschen used oder keine Ahnung aus, ja. Und in dieser Optik, gleiche Größe, war auch das Batman-Symbol dabei. Wo ich mir dachte so, was ist denn das? Will der jetzt, ist ihm das bewusst, dass es total ironisch, oder ist es ironisch gemeint? Oder ist es ihm einfach egal und er mischt einfach die Universen? Oder, also das, weißt du so, das ganz Bein voller Marvel und Batman.
Tja, er ist halt Comic-Fan und
Comic-Nerd.
Ja, okay. Ja, klar, kann man so sehen. Ja, logisch, kann man so sehen. Ich finde Batman auch gut. Aber es war schon ein bisschen verstörend, fand ich es schon. Weil irgendwie ist es dann doch ein Fremdkörper.
Ja, aber die müssen ja auf seinen Beinen nicht gegeneinander kämpfen. Also du stellst die Bücher ja auch möglicherweise ins gleiche Regal. Da sind die Logos auch nebeneinander, ja, ohne dass sie sich gegenseitig fressen.
Ah, wer weiß, vielleicht lösen sie sich ja auf.
Genau. Und sich das Thor-Comicbuch mit dem Batman-Comicbuch Seite an Seite dann.
Das
fängt ein Schrank, geht ein Schrank.
Ich befürchte, da kriegt Batman ganz böse in den Arsch getreten, aber egal.
Ja, die anderen sind halt mehr.
Ja, und die haben halt echte Superkräfte, die hat Batman ja nicht.
Ja,
ist ja nur reich, die kauft sich Gadgets.
Ja.
Kann ja eigentlich nichts.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Welche Tattoos würdet ihr euch machen?
Also ich muss gestehen, ich fand das ziemlich cool.
Okay, also ich weiß nicht, würdet ihr euch überhaupt Tattoos machen?
Nee, eigentlich
nicht. Eigentlich nicht, gern, sonst hätten wir ja wahrscheinlich schon irgendwann mal welche.
Genau. Ja, eben, sonst hätte ich welche.
Und also ich glaub nicht, dass es nur auf meiner Angst vor Spritzen basiert, dass ich kein Tattoo habe. Weil ich glaube, ich könnte das als was anderes deuten oder ansehen. Also ich glaube, ich könnte mich tätowieren lassen. Das Problem mit der Vergänglichkeit des Geschmacks und der Mode ist halt dann doch gegeben, ne? Also, obwohl es durchaus, ich könnte mir durchaus ein Star Trek-Tattoo machen. Also ich weiß, dass ich das den Rest meines Lebens lieben werde, ja.
Communicator-Badge oben auf die Brust.
Ja, genau. Ja, sowas, genau. Ja, könnte ich machen. Gute Idee.
Okay, ja, cool.
Ja,
so machen wir beim nächsten Mal Strandurlaub, malen wir das mal mit Edding auf und gucken, wie cool es ist.
Genau. gibt schon so Sachen, aber ja, oder diese Marvel-Geschichte, aber dass man es halt wirklich immer hat, gell? Das ist so, das ist langweilig. das, die Gefahr, dass es irgendwann dann doch langweilt, ist halt dann doch gegeben, ne? Mhm.
Ja, und zwar im Zweifel relativ schnell. Also
ja.
10 Jahre ist ja, geht schnell vorbei und dann findest du schon wieder ganz andere Sachen toll.
Das hast ja, du jetzt, wo gut. du 40 bist. Mit 12 sind 10 Jahre eine Ewigkeit.
Das ja, mit eben. Genau Sachen deshalb toll ist es eine schlechte Idee, sich mit 12 tätowieren zu lassen.
Jetzt können wir echt mal jetzt? Überlegen, was wir uns mit 12 hätten tätowieren lassen.
Star Trek? Ja, und
ich wollte das finden, Nils Holger würdest, wenn du das heute noch hättest.
Ja, ja. Egal.
Ja, mit 12 ist wirklich keine gute Idee.
Ja, also Christoph würde sich Star Trek, Bob, was wird zu dir?
Nee, ich bin da eher so, wenn es so Live-Events oder so irgendwo, wo du sagst, das hat jetzt irgendwas mit irgendwas zu tun, was ich erlebt habe oder so.
Nee, das würde ich nicht machen.
Ja, also das fände ich eher irgendwie so, was ich, wenn irgendwas einen ja, Eindruck in meinem Leben hinterlassen hat.
Ja, aber das ist ja bei Star Trek bei mir der Fall. Also Star Trek hat ja mit meinem Leben viel zu tun. Es hat mich ja stark geprägt.
Ja, wenn du das so siehst, ist ja okay. Ich will dir auch nicht schlecht reden, aber
so ist gar nicht gemeint. Nee, ich meine, das geht in deine Richtung. Also so sehe ich genauso. So,
okay.
Also es muss was mit dem eigenen Leben zu tun haben und was ich keine so wahnsinnig gute Idee finde, ist, sich die Namen und Geburtstage seiner Kinder auf die Haut zu drucken. Also, weil das ist wirklich Mode.
Es stand ja jetzt auch in dem Postillon drin, das ist nach DSGVO ja jetzt verboten.
Grandios!
Das gefällt mir sehr gut.
Ja, grandios.
Und das schön. Ja.
Ein guter Freund von mir hat es ja gemacht.
Mein Hauptproblem ist, ich könnte mich da nicht entscheiden. Also, ich würde dann ewig hin und her überlegen, was, weiß ich, keine Ahnung, was das jetzt gut repräsentiert oder wie das genau aussehen sollte oder für irgendein Design oder so. Da bin ich nicht impulsiv genug, um irgendwie zu sagen, hier, this shit now und dann das machen zu lassen, sondern ich würde dann ewig daran rumrätseln, ob das jetzt schon der perfekte letzte Entwurf für die nächsten 100 Jahre, was auch immer, ist und dann passiert es halt nicht.
Okay.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass wir einfach zu wenig impulsiv, zu lange rumdenken, doktern und es dann einfach nicht passiert.
Ja. Ja, sonst hätten wir wahrscheinlich echt schon.
Dass wir Kinder haben, ist erstaunlich.
Dass wir so Spätkinder haben, ist aber auch erklärbar, oder?
Ist ein Ausdruck dieses, ja, da muss man halt Idiocracy gucken und die ersten 15 Minuten von Idiocracy, dann sieht man, wie das mit dem Zerdenken funktioniert.
Genau, dass wir geschafft haben, ihnen Namen zu geben.
Habe ich gerade alle Tattoo-Träger zu Idioten gestempelt versehentlich? Das wollte ich nicht, entschuldige.
Nee, auch gar nicht. Also, ja, auch das, was ich eben gesagt habe.
Durch die Gleichstellung, egal, ja. Das war nicht meine Intention.
Einer meiner besten Freunde hat...
Oh, jetzt das beste Freunde-Argument?
Nein, gar nicht. Nee, was ich eben nämlich gesagt habe, dass ich es keine gute Idee finde, sich Kindernamen auf den Dings. Und einer meiner besten Freunde hat das tatsächlich. Und als er mir sein neuestes Tattoo eben auch mit Kindernamen gezeigt hat, es war auch ein bisschen schwierig für mich, muss ich sagen, weil ich wollte das wertschätzen. Und weil ich auch wusste, dass es wichtig für ihn ist. Aber das fällt mir einfach sehr schwer. Also da stelle ich dann so technische Fragen. So, tut das noch weh? Verheilt das noch besser? Keine Ahnung, wie viel hat das gekostet?
Meinst du das mit dem Font wirklich ernst? Findest du das Kerning richtig?
Nee, der hat zum Beispiel...
Das fände ich lustig.
Ja, aber wie lange trägt der Gag?
Ich muss ja sagen, ich hatte eine ähnliche Unterhaltung vor, ja, jetzt wahrscheinlich ungefähr 10 Jahren mit einer Freundin und ja, da habe ich fest überzeugen, so, boah, ja, ich glaube, ich würde mir ein Tattoo machen, irgendwie so dieses Ironman-Logo, wenn ich auf Hawaii wäre und da einen Ironman geschafft habe. Und jetzt denke ich mir halt, boah, da hättest du dir vor 10 Jahren oder vor 5 oder wann auch immer ein Logo von der Firma auf die Wade tätowiert.
Ja, genau.
Das wäre auch ganz schön uncool, oder?
Eigentlich schon, ja.
Ja.
Hast recht.
Und ich weiß gar nicht, was ich mir heute... jetzt bin ich gerade in der Stimmung mit Ukulele oder Noten oder sowas, aber
ja, eben auch das ist gar keine gute Idee, gell? Weil es ist halt, ja, genau.
in 10 Jahren spiele ich dann doch wieder, keine Ahnung, habe ich wieder einen neuen Spleen gefunden.
Orgel.
Auch ein nee, ich bin ja von Tanzen zu Cocktail zu Ukulele. Es muss wieder was ganz anderes werden.
Ja, eben. Das ist ja nicht absehbar. Also das ist wirklich... Ah.
Dann baust du so Buddelschiffe oder so.
Hm? Ja, genauso, aber mit der Cocktail-Geschichte, gell? Wenn wir vor 10 Jahren uns irgendwelche Cocktailgläser wie Mr. Martini auf den Oberarm tätowiert hätten.
Ja, vor allen Dingen, weißt du, was wir vor 10 Jahren getrunken haben? Ist dir heute peinlich.
Ja, genau.
Black Pearl und so ein Kram.
Ja, genau.
Nee. Ja, also das Dauerhafteste ist dann wohl doch der Kindername. Oder warum nicht der eigene Name? Wie geil wäre das
wie so
denn, oder?
Wenn wie, ich so, quer wie so ein Fußballtrikot so.
Stefan, dann weiß jeder, wie ich heiße. Ist doch total super.
Ja, oder du machst es mit dem Nachnamen und dann heiratest du den Namen deiner Frau. Nein. Also, oh fuck, auch Menno.
Also, das ist keine gute Idee.
Hier, die Geschichte mit der Qualle habe ich ja vor kurzem mal erzählt, oder?
Mit der was?
Mit der Qualle. Ich wurde vor mittlerweile auch über 10 Jahren auf Mallorca, neben Mallorca im Wasser von einer Qualle gemesselt.
Was denn?
Neben Mallorca. So, oh, von dem Shelf-Ding, auf dem das draufsteht, runter. So weit bist du rausgeschwommen.
Du, da musst du ganz schön weit, da musst du an Gibraltar vorbeischwimmen, wenn du über das Shelf hinaus willst. Also, ich wurde von einer Qualle genesselt am Oberarm, hat ziemlich weh getan und hat eine wunderbare Nesselwunde erzeugt. In Form der Qualle, also man hat richtig so die ganze Qualle, also sogar mit, ich wusste gar nicht, dass deren Körper auch nesseln kann, aber offensichtlich kann er das.
Das war ein cooles Tattoo, oder?
Genau, und sah richtig geil aus, also am Oberarm, ich muss mal ein Foto raussuchen, muss ich das mal zeigen, eben so dieser Quallenkörper und dann gingen unten 4 oder 5 so Beine raus und die hat man über meinen gesamten Oberarm, hat man das gesehen, also sah richtig geil aus. Cool. Und ich dachte so, also es war wirklich so fast einer meiner ersten Gedanken so, geil, wie kann ich das behalten? Und
das darf nicht heilen. Mach das, genau. Was nicht heilt.
Ich habe dann auch Leute gefragt, so wie hier, was muss ich da machen? Wie geht denn das schnell wieder weg und so? Und dann habe ich gesagt, ja, auf keinen Fall in die Sonne gehen. Und ich den nächsten Tag natürlich voll in die Sonne gegangen. Ne? Hat leider nicht geholfen, ist verheilt. Man sieht leider nichts mehr davon. Aber da dachte ich mir so, das ist mal ein cooles Ding. Weil das, gut, ist halt auch keine Tätowierung, ist auch kein Branding, ist halt irgendwas
dazwischen.
Irgendwas dazwischen, genau. Das hätte ich gern behalten, muss ich sagen.
Ja, und es hat eine Geschichte mit was, was dir passiert ist.
Ja, genau. Ja.
Es wäre eine Mischung aus Qualle und Tintenfisch gewesen. Dann hätte er gleich direkt Brennen und Öl. Also hier Tinte.
Was? Ja, stimmt. Super.
Ach so. Oh Gott. Die Farbe bringt er mit. Das Tattoo. Jetzt verstehe ich es.
Ja, ja, genau.
Okay.
Ah, okay. Ja, okay. Ein bisschen.
Ja gut, aber ich meine, das ist nicht anders als eine Narbe, die du jetzt irgendwie von irgendwas, genau, behältst.
Ja. Apropos also, Narbe, hast du nicht am Arm auch noch diese lustige Narbe vom Wölchestag?
Ja, habe ich. Ich sehe sie gerade. Die ist toll. Jetzt bin ich gerade wieder sehr braun vom Urlaub, da sieht man sie wieder besonders. Also ich habe so ein paar Narben, die ich gut finde. Also so, vielleicht bin ich eher so der Narbentyp. Ich weiß es nicht.
Ich hab im Schienbein eine, wo ich mal versucht habe, bei meinen Eltern in den Garten über so einen Blumentopf zu springen und daran hängen geblieben bin. Und
wie geil.
Fiese Narbe am Schienbein.
Ja, die besten Narben kriegt man bei so chlorreichen
Unfällen. Bei so Kämpfen.
Ich habe auch noch eine Narbe am kleinen Zeh, da bin ich barfuß Fahrrad gefahren als Kind und bin an einer Mauer entlang geschrappt.
Oh.
Ja, genau. Das war das letzte Mal, dass ich barfuß Fahrrad gefahren bin. Das ist schon echt lang her.
Ja, ich habe eine am Oberschenkel, die wahrscheinlich auch hätte, das hätte wahrscheinlich genäht werden müssen. Deshalb ist es eine sehr große Narbe. Da habe ich den Kampf gegen das Schutzblech vom Fahrrad meines Bruders verloren. Er hat es die Treppe runterfallen lassen. Ich lief dahinter und dann kam mir das Fahrrad entgegen. Ist hat auch geschlossen mit dem Schutzblech, mit dem Metallschutzblech mit verbogenen Kanten.
Aufgeschlitzt.
Einmal über meinen Oberschenkel drüber und dann die Treppe weiter runter.
Seitdem heißt dein Bruder auch mit zwei Namen der Schlitzer.
Auch mein Bruder hat auch Narben, die ich verursacht habe. Insofern, da nehmen wir uns nichts.
Sehr gut.
Ich war damals irgendwie so 6 oder so und habe mich standhaft geweigert, dass ich jetzt ins Krankenhaus gebracht werde und dass es genäht wird. Und so sieht die Narbe jetzt halt auch aus.
Ja, ist halt scheiße. Liebe Hörer, würdet ihr Tattoos machen? Würde sich jemand Sneakpot? Nee, auf keinen Fall. Oder nicht mal wir.
Bitte nicht.
Bitte mach das nicht.
Willst du dir, Christoph, willst du dir Sneakpot?
Nee, kannst du ja nicht.
Obwohl wir das schon über 10 Jahre machen.
Ja, stimmt schon.
Vielleicht aber auch noch weitere 10 Jahre, aber irgendwie ist Quatsch.
Nee, ist, genau, ist irgendwie Quatsch.
Vor allem, wir haben auch kein, also das, unser Logo ist schon cool, aber es geht noch cooler.
Ja, und dafür hat dann auch, finde ich, es zu wenig Einfluss auf unser Leben. Also es ist ja so irgendwie eher so ein Ventil, wo wir so unsere Gedanken rauslassen. Mhm. Aber wirklich geprägt, also dass es unser Leben in irgendeiner Weise beeinflusst hätte. Also ja, außer natürlich, dass es natürlich einen Einfluss hat, wenn man ein Ventil hat und zur Welt spricht, das ist klar. Aber so
zur
richtig,
Welt
also,
spricht.
Naja, ist doch so.
Ja, ja, ja.
Aber so richtig beeinflusst hat es uns eigentlich nicht, gell? Und dadurch hat es für mich nicht den
beeinflusst
Wert.
Beeinflusst dann erst deinen Sohn, wenn er sich das Gerente von seinem Vater von vor 40 Jahren anhört.
Das habe ich schon mal überlegt, ob er das irgendwann machen wird. Aber es ist zum Glück so viel, also mittlerweile ist es ja so viel, was wir produziert haben, dass ich einfach darauf vertrauen kann, okay, das kann eh niemand ganz hören. Also jedenfalls nicht nachhören, 10 Jahre später, 30 Jahre später. Aber, ja, ja Lucius, wenn du das hörst, sei gegrüßt, du schläfst bereits. Heute warst du sehr brav beim Schlafengehen.
Das ist ein schöner Gedanke irgendwie.
Mhm, eigentlich schon, ja. Finde ich auch.
Ja, ich muss nur den Server weiter bezahlen oder wir müssen noch Sicherheitskopien anlegen.
Nee, ich habe das, man überlegt das natürlich, oh, jetzt wird's, Vorsicht, jetzt wird's melancholisch. Also ich hatte diesen Gedanken immer, wenn ich, oder habe ihn zum Teil immer noch, dass man manchmal überlegt, okay, mein Kind ist jetzt so und so alt, was wäre, wenn ich jetzt sterben würde? Und man weiß ja so in den ersten Jahren oder an die ersten Jahre erinnert man sich ja nicht, gell? Das heißt,
ja, genau.
du verbringst eine tolle Zeit mit deinem Kind. Dein Kind liebt dich und erkennt dich und wenn du nach Hause kommst, ruft es nach dir. Und du weißt trotzdem, wenn du jetzt sterben würdest, dann würde er als Erwachsener keine einzige Erinnerung an dich haben. Das wäre alles weg. Ja, du wärst nur eine Geschichte. Was natürlich furchtbar ist. Keine Frage. Und deswegen ist es dann auch, wenn das Kind dann in so ein Alter kommt, so, mein Sohn ist jetzt 4,5. Also der kommt jetzt in das Alter, wo ich weiß, okay, ja, wenn ich jetzt abnippel, besteht eine gewisse Chance, dass er eine gewisse Erinnerung an mich hat. Oder die wird jetzt immer besser. Also keine Angst da draußen, ja. Also es besteht jetzt nicht die konkrete Gefahr, dass ich, also, oder es ist nicht am Horizont, ich habe keine schwere Krankheit oder so. Aber mit dem Gedanken im Hinterkopf ist es, finde ich, ganz schön, dass ich weiß, dass es so eine, ja, so eine eigentlich sehr umfangreiche Aufnahme von mir gibt, die ja auch sehr authentisch das wiedergibt, wie ich so denke. Weil wir reden ja hier sehr frei von der Leber weg.
Wir verstellen uns jetzt kaum.
Genau. Und dass theoretisch mein Sohn oder auch meine Tochter, was jetzt ja relevanter wäre, weil, wie gesagt, mein Sohn ist ja jetzt schon 4,5, dann das nachhören könnte oder da ein Bild davon bekommen könnte, wie sein Vater war, als er ja, als er 30 war, als er 40 war, als er 50 war.
Wir müssen es halt noch 10 Jahre machen, aber genau das.
Ja,
genau, ich habe neulich in einem Podcast gehört, wo jemand erzählt hat, wie er eine der letzten Sprachnachrichten seiner unerwartet verstorbenen Mutter aufhebt, ja, und immer mal wieder ihre Stimme hört, wie sie ihm sagt, ja, die Wäsche ist fertig, du kannst sie bei mir abholen, oder irgendwie nur so Belanglosigkeiten erzählt, aber eben, es gibt eine bewusste Aufnahme von ihr, wie sie erzählt, ja, pff, hier, da, kannst du sie abholen, ist da, also wir reden ganz normal.
Ja.
Und das ist schon ein gutes Gefühl, wenn man weiß, so, ja, okay, selbst wenn jetzt im schrecklichsten Fall alles schief läuft,
ja, oder auch wenn nicht alles schief läuft. Also ich weiß zum Beispiel nicht, wie mein Vater war, als er in meinem Alter war. Also ich habe da, ja, er hat im Krankenhaus gearbeitet, er hat meine Mutter kennengelernt. Oder na, da schon nicht mehr, da war ich dann ja schon auf der Welt. Aber ja, also wie der früher so war. Ich weiß, dass er früher geraucht hat. Aber ja, das sind totale Oberflächlichkeiten. Wenn ich mir jetzt 100 Stunden anhören würde, wie er über irgendwelche Themen redet, das hat schon eine andere Tiefe, ja?
Ja, klar. Dein Sohn kann sich anhören, welche Gedanken du dir am Anfang in dem Garten gemacht hast, in dem er groß geworden ist. Und ja, vielleicht genau. Ist es dann in 10 Jahren. Oder meine Tochter kann hören, wie ich geschimpft habe über die Baustelle, die immer noch nicht fertig ist, weil dieses scheiß Tor nicht fertig wird. ja, du hast das Glück, es jetzt nur anhören zu müssen. Und wenn du aufwächst, wird das Tor schön sein.
Ja.
Wir haben jetzt also allen Hörern und Hörerinnen gesagt, dass wir das eigentlich gar nicht für sie machen.
Sondern für unsere Kinder.
Sondern für uns.
Jetzt wir, haben angefangen für euch und jetzt machen wir es nur noch für unsere Kinder.
Wir machen es auch für unsere Hörer. Also ich finde es auch toll, ja, wenn man Kontakt mit Hörern wieder hat.
Die alt geworden sind mit uns.
Ja. Ich war gerade heute Abend bei einem unserer Hörer zu Besuch und bin sehr, sehr lecker bekocht worden.
Fantastisch. Ja. Warum war ich nicht eingeladen? Das ist ein Skandal.
Tja, nicht jeder wird da eingeladen.
Ja, ich merke das schon. Ja. Wie kriegen wir jetzt wieder die Kurve zu irgendwie? Also ich meine, dieses...
Ich hab Überleitung.
Achtung, oh, jetzt kommt's.
Wo wir gerade beim Thema Podcast sind. Ich möchte euch unbedingt noch einen Podcast empfehlen.
Ach
so. Jetzt kommt's.
Ja, war nicht so gut. Die Kollegen von 4000 Hertz haben eine neue Sendung rausgemacht. 4000 Hertz ist so ein paar Jungs und Mädels, ich weiß gar nicht genau, wie die sich zusammensetzen. Ich bin jedes Mal wieder überrascht, dass da Menschen zu mir reden aus meinem Podcast-Player. Die versuchen in Deutschland mit dem Podcasten ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und die haben jetzt eine neue Sendung aufgelegt. Die nennt sich Reflektor. Und in dieser Sendung spricht, jetzt, wie heißt der Mensch?
Der Falke.
Nee, Jan, ich habe seinen Nachnamen nicht.
Hast du es verstanden?
Jan Müller ist ja so ein, hätte ich auch mir irgendeinen Namen ausdenken können, das ist wahrscheinlich genug. Der ist jedenfalls seit 25 Jahren bei der Band Tokotronic und der macht Interviews mit Musical-Kollegen und die erste Folge, die jetzt erschienen ist, ist mit Marion Gold von Alphaville.
Mhm,
und da sprechen sie über Musik, über Musikgeschichte, über wie Alphaville entstanden ist. Er erzählt aber auch so ein bisschen, also es ist halt nicht ein Interview, sondern es ist ein Gespräch von zwei Menschen, die seit vielen, 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 vielen Jahren Musik machen, erfolgreich Musik machen, große Konzerte spielen, alles Mögliche. Und sie plaudern einfach darüber, wie das ist, in Deutschland Musiker zu sein, mit Musik sein Geld zu verdienen. Und ich fand es überraschend unterhaltsam. Also ich habe mir nicht viel versprochen. Ich habe es irgendwo gesehen. Irgendwo ist es als Werbung aufgetaucht. Habe ich mal abonniert. Denkst du, hörst du mal rein. Wenn es dich nervt, springst du weg, löscht es wieder, egal. Und es war wirklich unterhaltsam. Es hat mir richtig Spaß gemacht.
Ja, es klingt auch super. Kleine Frage. Ist das frei zugänglich oder ist das wieder so ein Quatsch, der nur bei Spotify oder irgendwie sowas läuft?
Nein. Ganz normal. Okay. Such einfach nach Reflektor oder such nach 4000 Hertz in einem Wort geschrieben. 4000 Hertz. Das ist quasi die Podcast-Produktionsfirma. Ist Werbung drin und darüber verdienen die halt ihr Geld.
Das also finde ich ja völlig absurd. Diese Podcasts, die nur bei Spotify laufen oder bei...
Es sind auch keine Podcasts. Ja. Sind einfach keine Podcasts, auch wenn sie es behaupten.
Ja, genau.
Punkt. Genau. Haben kein Feed, ist kein Podcast. Punkt.
Oh, das ist nicht schön, wenn man es. Ja, stimmt, wenn man es so definieren kann. Der Roche-Podcast ist das, glaube ich, so ein Beispiel. Gell?
Ja, fest und strubbelig oder wie das heißt. Auch.
Fest und fummelig.
Fest und.
Ist egal, ist ja kein Podcast. Wir reden nicht darüber.
Knöterig. Irgendwas mit Stuhlgang.
Ich bin so froh, dass ich mich gar nicht dagegen entscheiden musste, die weiterzuhören.
Ich auch nicht. Ich habe auch in dem Augenblick, wo sie umgezogen sind von Radio 1, war es die letzte Folge, die ich gehört habe. Und am Anfang hat es noch so, habe ich gedacht,
was heißt denn, verstehe ich nicht, wie Radio. Ach, war die früher bei Radio 1, der Podcast oder was?
Ja. Yeah, früher war es mal ein Podcast bei Radio 1 und dann ist es eine Spotify-Sendung geworden und jetzt hören Stefan und ich es nicht mehr und ja.
Das sind diese Partnergespräche, oder? Dann,
bitte?
Oder reden wir über was anderes? Diese Partnergespräche meine ich.
Nein, wir reden jetzt gerade von Fest und Knöterich. Also
Schulz und Böhmermann.
Schulz und Böhmermann.
Ach so, genau.
Schulz und Böhmermann.
Schulz und Böhmermann.
Ach, das ist auch umgezogen.
Ja. Ja, schon. Das waren die ersten großen, die
das wusste ich gar nicht.
Zu Spotify gegangen sind.
Niemand ist größer als der Sneakpot. Auch mal unsere Kinder.
Ja, und nee, so
ich meine,
groß
es ist tatsächlich die, nicht dieses Roche und Böhmermann in dann mit anderer Besetzung, sondern dieses tatsächlich von Roche mit ihrem Ehemann. Gibt's doch auch, wo sie.
Ach so, ja, nee, das habe ich nie gehört.
Wo sie versucht, ihren Ehemann durch Gespräche über Sex dazu zu bringen, einer offene Beziehung zuzustimmen. Ist natürlich auch alles, ja, ist halt sehr geskriptet. Ach, keine Ahnung, ja, ist auch kein Podcast, wie du ganz richtig sagst.
Ja. Genau, aber Reflektor ist ein Podcast und ja, ich finde es sehr unterhaltsam. Anhören. Wie gesagt, überraschend unterhaltsam sogar. Ich habe mir, vielleicht habe ich es auch einfach unterschätzt. Aber es ist halt.
Hörst du noch andere Sachen von 4000 Hertz?
Also diese 4000 Hertz, wir besprechen, was wir gerade so Neues machen, Sendung.
Okay.
Und sonst?
Ich habe die ja schon gehört, als sie noch in kleinen finnischen Clubs gespielt haben. Ich höre schon seit ziemlich lange Mikrodilettanten und Elementarfragen natürlich. Also Elementarfragen ist wirklich vorbehaltlos toll. Mikrodilettanten kann man sicherlich geteilt
haben. Warum? Was macht das eine, was macht das andere? Mal kurz zwei
Mikrodilettanten sind drei Typen, Nicolas Seemark, Georg Langisch und ach Gott, wie heißt der Typ aus Wiesbaden? Jetzt habe ich seinen Namen nicht, das ist sehr Leo peinlich. Becker? Nein, das ist der andere aus Wiesbaden, das ist der Bits und so, Mensch. Nein, der andere ist auch aus Wiesbaden, ist Phil Schmidt. Und die drei sind die Mikrodilettanten und die reden im Grunde, die sind so unser Alter.
Ja, Nicolas Seemark kenne ich natürlich, aber
Und saufen sich einen an und reden Dünnschiss. Das ist so Mikrodilettanten. Senden nur noch sehr, sehr selten, gibt es aber auch schon seit 10 Jahren und hatten kürzlich ihre Jubiläumsfolge und es ist immer sehr.
Aber wenn sehr sie gar kein Thema haben und einfach nur reden, das geht bei mir oft nicht. Also
du erwartest, dass Leute uns zuhören. Das
kann ich gut verstehen, vor allen Dingen, wenn du da jetzt einsteigen würdest, die sind ja auch über die Jahre extremer geworden, was das angeht. Und wenn man da lange dabei ist, dann nimmt man das so mit. Und wenn man da jetzt neu einsteigt, dann hat man sicherlich Anschlussprobleme. Und dann Elementarfragen, das ist ein absolut seriöses Programm von Nicolas Seemark, wo er einfach Interviews mit Leuten führt, die ihn interessieren. Und er hat da wirklich ein enorm gutes Händchen, tolle Gäste aufzutreiben. Also das kann ich nur wirklich komplett vorbehaltlos empfehlen, die Elementarfragen. Ich versuche gerade in meinem Podcatcher zu finden, dass ich dir mal einige seiner Gäste vorlesen kann. Die aktuelle Sendung, ein Herr Rainer Lau, da weiß ich jetzt nicht, der hat Banken überfallen. Oliver Kalkofe, dann gab es eine Seenotretterin, dann gab es Sascha Lobo, dann gab es aber auch Gerd Postel zum Beispiel, diesen Hochstapler.
Ah nee, Entschuldigung.
Nee, der Typ war, den sieht man gelegentlich mal in Interviews auf den Dritten irgendwo, weil der hat als Psychiater gearbeitet und ist auch irgendwie relativ hoch rausgekommen, war irgendwie Chefarzt oder ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Irgendwann ist er aufgeflogen und in den Knast gekommen, weil er Hochstapler ist. Der hatte das nie studiert, der hat sich da einfach nur reingemogelt. Und hat dann auch im Knast gesessen, hat ein Buch geschrieben und so weiter. Und der ist heute noch ein sehr unangenehmer Gesprächspartner. Das ist ein sehr faszinierendes Interview, was Dings da geführt hat.
Unglaublich unangenehmer Typ. Also
ein wahnsinnig unangenehmer Typ. Ja, aber
vor allem, ich weiß nicht, ob du ihm auf Twitter folgst, ist sehr lesenswert zum Teil. Also der Typ hat so einen Gottkomplex und meint überall so rein zu mansplainen, wie heißt das Wort? Ich weiß es nicht.
Mansplainen?
Ja. Mansplainen zu müssen. Also es ist wirklich unerträglich. Also den muss man mit Vorsicht genießen. Aber ich habe auch schon Interviews mit ihm gehört, ja.
Chili Gonzales, Claudia Roth, Sascha Lobo, hatte ich schon, Arno Funke, diese Dagobert-Typ, Rainer Langhans und so. Also er hat wirklich viele Interviews, Harald Lesch, also er hat wirklich tolle Gesprächspartner über die Jahre gehabt. Und ganz tolle Sendung. Also das, wenn man Nicolas Seemark auf der einen Seite mit Schwachsinn nicht ertragen kann, da muss man ihn dann auf jeden Fall trotzdem nochmal einen zweiten Blick würdigen. Ja, genau. Das waren meine 4000 Hertz Picks.
Sehr schön.
Okay.
Abonniert.
Sehr gut. Christoph, während du im Urlaub warst,
ja,
hast du ein Buch gelesen, und zwar von Norman Ohler.
Ja, ich habe anderthalb Bücher gelesen.
Das erste, ja, jetzt Buch. Sprichst du über das. Wir haben ja da Kapitelmarken, das muss schön getrennt sein, sonst komme ich durch. Nee, red einfach.
Okay. Also, Norman Ohler, Der totale Rausch.
Das klingt nach einer Folge Sneak. Ja, egal, was?
Nee, es ist noch ein bisschen drüber.
Also, es ist ein Freitagabend.
Es ist ein Sachbuch, aber es ist geschrieben wie ein Thriller eigentlich. Nee, Thriller nicht. Es handelt von dem Drogenkonsum im Dritten Reich. Und ist sehr locker schmissig geschrieben, ist aber sehr stark belegt. Also es gibt unheimlich viele Fußnoten, die man lesen kann oder auch nicht. Also die halt hinten angehängt sind, die zum Teil auch ein bisschen, also ich habe sie zum Teil gelesen, weil es auch ganz interessant war. Zum Teil ist es aber auch einfach nur der Nachweis für irgendwelche Zitate. Und das Buch ist fantastisch. Also es liest sich gut und es bringt eine Sicht auf dieses ja doch schon ziemlich stark beackerte Thema für uns Deutsche. Also mit Thema meine ich jetzt das Dritte Reich, die noch so ein bisschen, ja, ein bisschen Kontext bringt. Und zwar einmal der Drogenkonsum von Adolf Hitler, der echt krass war, als der Typ war halt ein krasser Junkie. Und eben auch welche Substanzen und wann welche Substanzen, auch dann, wo er dann war. Also da war mir manches auch nicht so klar, muss ich sagen, habe ich manches auch gelernt. Und dann aber eben mit dem Kontext so, was er halt da gerade für Substanzen genommen hat und wie das halt zu dem auch passt, was dann abging. Ne?
Ja, auch was er für Entscheidungen dann getroffen hat unter dem Einfluss oder wie?
Ja, das sagt das Buch schon sehr, sehr klar, dass man es nicht auf die Drogen schieben kann, die Entscheidung, die er getroffen hat, sondern der Typ war halt durch und durch böse und hatte diese Tendenzen, und natürlich wurde er enthemmt von manchem, das ist schon klar, ja. Aber er hat dann eben Dinge gemacht, die er eh machen wollte, ne? Also,
ja, so meinte ich das nicht. Man könnte ja irgendwie, keine Ahnung, oder was weiß ich, irgendwann hat er ja auch total jetzt gar nicht mal im Sinne von, was weiß ich muss jetzt alle Juden umbringen und das jetzt schieben wir jetzt genau. auf die
Nee, das hat er ja ganz früh Grün, schon.
Sondern er hat ja auch manchmal so total sinnlos doofe Entscheidungen getroffen.
Exakt, genau. Und sagen über, könnte, genau über die wird auch gesprochen. Das ist auch fantastisch. Also einmal
nicht, dass das andere nicht sinnlos doof wäre, sondern ich meinte so irrational. Also
genau, vollkommen irrational. Also er hat zum Teil
so Sachen,
genau, durch Paranoia, ja, einfach. Also Entscheidungen aufgrund von Paranoia und völlig am militärischen, an der militärischen Notwendigkeit vorbei und auch an dem, was ihm geraten wurde.
So Sachen, also auch Sachen, genau, die quasi seinem eigenen Ziel, wie blöd das auch immer gewesen sein mag, selber abträglich waren, wo man auch denkt so, hä, will er jetzt nicht mehr gewinnen oder hat er irgendwie, was ist jetzt, ja, in, genau, ihm gefahren?
Ja, ja. Und also, und dann auf der anderen Seite, die Drogen in der Bevölkerung und in der Armee. Also das war mir auch, also ich wusste klar, dass dieses Thema Pervitin und so, also dieses Aufputschmittel, mir war zum Beispiel nicht klar, dass das das gleiche ist wie Crystal Meth, also dass das nur ein anderes Wort für Crystal Meth ist.
Oh.
Und mir war klar, dass das genommen oder dass das in der Wehrmacht genommen wurde zum Teil, aber nicht wie breit das genommen wurde. Also ich muss sagen, ich habe dadurch ein anderes Bild von meinen Großvätern bekommen, weil also meine Großväter waren beide in Einheiten, die haben das garantiert genommen. Ja, es ist überhaupt gar kein Zweifel. Also es waren halt in einer Zeit ihres Lebens waren meine Großväter beide Crystal Meth Junkies. Und das ist halt schon, ja, das ist schon irgendwie, es öffnet halt doch irgendwie die Augen, ne? Also, und lässt die natürlich dann auch anders, also man sieht die dann natürlich auch anders, gell? Ist ja klar. Und es wird dann eben dieser Einsatz von Crystal in der Ardennen-Offensive, die ja auch vollkommen schwachsinnig war, also, die war ja im Endeffekt, die Deutschen waren gnadenlos unterlegen und haben dann einfach die völlig unsinnigste Offensive geplant, nämlich quer durch die Ardennen, die praktisch nicht zugänglich war. Und die nur möglich war, wenn man nicht schläft, wenn man es schafft, irgendwie 2, 3, 4 Tage nicht zu schlafen, ja, und die Truppen einfach durchmarschieren. Ja, und das haben sie halt gemacht, indem sie die Leute einfach auf Crystal Meth gepackt haben. Und die haben dann halt nicht geschlafen, ja. Und haben dann auch, als sie auf Gegenwehr gestoßen sind, also so, muss man sich vorstellen, irgendwie Verteidigungsanlagen, die extrem leicht zu verteidigen sind, ja, also bergab, freie Fläche, die eigentlich nicht einzunehmen sind und die halt dann eingenommen wurden, weil die Deutschen einfach so drauf waren, dass sie in völligen Harakiri einfach drüber gerannt sind und die Franzosen, oder nee, die Belgier waren es da in dem Fall, die Belgier halt einfach Angst gekriegt haben, gesagt, das geht nicht mit rechten Dingen zu, ja, also das kann doch nicht sein. Und dann halt auch Flucht ergriffen haben und dann die Stellung nicht gehalten haben, ne?
Okay.
Und so eben diese Ardennen-Offensive und dann eben auch im Endeffekt die Frankreich-Offensive, die haben ja Frankreich platt gemacht, innerhalb kürzester Zeit dann. Das war halt auch komplett auf Drogen und dann eben auch so mit so einer gewissen Eigendynamik. Also die Wehrmacht hat dann einfach, oder wie heißt es, fehlt mir das Wort, also oberste Heeresdirektion, ich weiß nicht.
Oberste Heeresleitung?
Heeresleitung, genau. Die haben dann einfach, die haben gemerkt, okay, es funktioniert und wir machen jetzt einfach, also im Endeffekt wurde da der Blitzkrieg erfunden, wenn man so will, oder praktiziert. Und Hitler hat dann irgendwann, das haben wir neulich, haben wir diesen Dünkirchen-Film ja nochmal besprochen, dem ist dann irgendwie das unheimlich geworden. Er hat gesagt, das kann nicht sein, und es war ihm dann auch überhaupt nicht recht, dass dann praktisch, dass nicht er den Krieg führt, sondern im Endeffekt die Heeresleitung. Und deswegen hat er dann diesen Stoppbefehl gegeben, so bei Dünkirchen, so, nee, ihr macht jetzt mal, ich weiß nicht, 12 Tage oder so, macht mal gar nichts, ihr wartet mal nur und lasst das mal die Luftwaffe machen. Und die Luftwaffe ist gescheitert. Und dadurch haben halt die Briten ihre, ich weiß nicht, wie viel es waren, sechsstellige Soldatenzahlen aus dem Land bekommen. Die hätten sie sonst gar nicht rausgekriegt. Also die Wehrmacht hätte das theoretisch einfach platt machen können. Ja, haben sie auch nicht gemacht, weil Hitler halt, ja, da keine Ahnung, den Furz quersitzen hatte, was er ziemlich oft hatte, und zwar auch aufgrund von Drogen.
Ja. Aber kann man wirklich alles mit Drogen erklären? Ist das Buch nicht so gut belegt?
Es ist unglaublich gut belegt. Also es sind, ich weiß nicht, hunderte Belege drin.
Das hast du schon gesagt, aber ist das, ich weiß jetzt nicht, ob du so tief recherchiert hast, aber ist es denn, sagen wir mal, unbestritten, oder gibt es andere Historiker, die sagen, hier dieser sowieso, der das geschrieben hat, ist full of shit, oder?
Das habe ich nicht überprüft, muss ich gestehen. Nee, habe ich nicht.
Okay.
Aber ich glaube ihm.
Okay.
Und also er ist schon auch, also was ich jetzt erzählt habe, da lässt er den Drogenkonsum von Hitler sehr außen vor. Ich glaube, der war da auch noch nicht so relevant. Sondern da geht es um den Drogenkonsum der Wehrmacht. Und dieser Stoppbefehl bei Dünkirchen, der ist eher auf seinen Minderwertigkeitskomplex und auf sein Problem, was er mit der Wehrmachtführung hat, aufgrund des Minderwertigkeitskomplexes, weil halt die Wehrmachtsgeneräle alle Mords ausgebildet waren und er war halt nur ein Gefreiter, ne? Und hat halt keinen Dunst eigentlich von Kriegsführung gehabt. Und dass er eben aus, und da ist es schon auch, arbeitet er schon mit Annahmen, dass Hitler eben im Endeffekt aus einem gewissen Trotz dann diesen Befehl gegeben hat. Später dann
da kann man ja froh sein, dass Hitler noch keinen Trump als Vorbild hatte, hätte er jegliche Scheu vor keine Ahnung verloren. Und das
hat er ja nicht, gell? Also
ja, aber
also das wird dann auch später, geht es dann um die Ostoffensiven und Niederlagen. Und da wird es dann sehr stark immer in Kontext gesetzt dazu, was er gerade für Drogen nimmt, weil das dann eben immer relevanter wird. Also und dann auch beim Untergang oder sagen wir das letzte halbe Jahr, was er komplett im absoluten Drogenrausch, also völliger Junkie, so diese letzten verbrannte Erde-Geschichten und so, und dann eben auch der Untergang tatsächlich, unter dem Gesichtspunkt, angeschaut, was natürlich auch, ja, ist auch nur eine Annahme im Endeffekt, aber passt dann sehr gut, wenn man diese Geschichte da im Bunker in Berlin, diese letzten Tage, unter der Voraussage oder Vorausgabe betrachtet, dass er einfach ein Junkie ist, ein sehr harter Junkie, der alles genommen hat, also Oxycodon, Morphium, Crystal, alles mögliche wild gemischt, in einem Cocktail unheimlich hoch dosiert, und dann plötzlich nicht mehr hatte, weil der Nachschub ausgegangen ist, gell? Weil halt die Russen vor der Tür standen und er nicht mehr an Drogen gekommen ist. Und er dann einfach auf einen krassen Turkey war. Und ja, dann ist auch zu erklären, wie das dann halt alles zu Ende geht im Bunker, gell?
Krass.
Und
aber wenn das so,
dann die Zähne so ausfallen und so, gell? Das ist wunderbar.
Ja, ja.
Und keine Verdauung mehr. Und oh, es ist richtig schön. Also es liest sich total wie so ein, was wir in unserer Jugend so gelesen haben, so diese so Drogengeschichten, ja? So jetzt nicht Kinder vom Bahnhof Zoo, obwohl das auch so eine Drogengeschichte, da gab es ja so, ich weiß nicht, ich habe mehrere von diesen Dingern gelesen als Jugendlicher, so hat man halt damals gelesen als Abschreckung, so wie so eine Drogenkarriere verläuft. Und so ist das zum Teil auch zu lesen. Das ist halt die Drogenkarriere von Hitler. Und zwar bis zum Tod.
Also, was ich mich frage, ist, wenn das so sein sollte, nehmen wir mal an, dass diese Belege alle korrekt sind und dass andere Historiker zustimmen würden, wieso dann bisherige Verfilmungen, zum Beispiel Der Untergang, haben die sich dann aktiv entschieden, dieses Thema nicht zu beleuchten? Und
also, das Buch ist noch nicht so alt. Ich glaube, das ist 2 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay.
Und vorher wurde das, also er schreibt da auch drüber, dass er sich da auch drüber wundert, wie sehr das zum Teil ausgeblendet wird. Also ist bekannt, dass Hitler so Vitaminspritzen bekommen hat und er belegt dann aber eben, dass das nicht sein kann, dass das nur Vitamine waren und so. Ne? Dass es halt Oxycodon war meistens.
Oxycodon ist was?
Das ist im Endeffekt eine Designerdroge, die auf auch auf Schlafmond basiert und die also es ist eigentlich, also man könnte so landläufig sagen, es ist so eine Teufelsdroge. Also das ist
Opium im weitesten Sinne, oder?
Ja, aber Heroin. Viel, viel krasser. Also es ist noch viel krasser als Crystal Meth. Also das ist so das übelste Zeug, was man sich vorstellen kann. Das will man wirklich nicht, davon will man nicht abhängig sein. Und der jetzt nicht, dass ich durcheinander bringe, der Göring, glaube ich. Ja, der Göring, der wurde, als er festgenommen wurde, hat er auch eine unheimliche Menge von Oxycodon bei sich getragen. Also die haben einfach, ja, die hatten alle einen Bezug zu. Oder?
Wurde ursprünglich an der Uni Frankfurt entwickelt.
Ja, das soll sein, dass wir da studiert haben.
Das war mir auch nicht klar, dass diese Drogen zum ganz großen Teil alle in Deutschland, also auch, auch Heroin und sowas wurde auch in Deutschland entwickelt. Das war mir nicht klar.
Er ist ursprünglich mal als Schmerz- und Hustenstillendes Mittel auf den Markt gekommen. Ja.
Ja, kommt auch auf die Dosierung an wahrscheinlich, gell?
Ja, aber ist hochgradig suchtgefährdend.
Ja gut, wie der Name schon sagt, Oxycodon ist halt Codein drin, ne? Also, was ja heute auch noch, also ich habe Hustenmittel, wo Codein drin ist, so. Aber ja, es halt kommt auf die Dosis an und wie man es raffiniert.
Okay. Ja. Also ich sehe schon eine Leseempfehlung, wenn einen das Thema
irgendwie begeistert. Fantastisches Buch.
Im Vorgespräch klang es weniger begeistert, als du über dein zweites Buch, was du gelesen hast, gesprochen hast.
Ich bin ein bisschen begeistert, bin ich auch, muss ich sagen.
Was ist denn?
Also es ist, das Buch heißt Eros und ist von Craig Iles. Craig Iles ist so ein Schriftsteller aus den 90ern, der so in dem Dunstkreis von John Grisham und so wurde, glaube ich, auch mal von Stephen King irgendwie protegiert oder so, keine Ahnung. Also ist schon so ein erfolgreicher Schriftsteller gewesen, so Thriller-Schriftsteller. Ja? Und Eros möchte ich euch beiden als Informatiker sehr ans Herz legen.
Ich habe ein bisschen Angst.
Ja, das wird schlimm.
Ich habe das in Südtirol in einer Bibliothek, gab es so einen Krabbeltisch, eine sehr schöne Bibliothek in Schlanders, die in einem ehemaligen Ansitz situiert ist. Also ein Ansitz ist sowas wie, wie eine Burg, in der es aber keine Ritter gab, sondern nur in so niederen Adel. Aber sei es drum. Sehr schöne Bibliothek. Und die hatten so einen Krabbeltisch, wo man eben so ausgemusterte Bücher für 1 Euro kaufen konnte. Und ich hatte gerade den totalen Rausch fertig gelesen und brauchte ein neues Buch. Und habe ich da so durchgeschaut und habe gedacht, ah, hier, Orhan Pamuk, ach nee, so dick und so schwere Kost und oh nee, muss nicht sein und hier und das. Und dann ist mir dieses Buch in die Hände gefallen und ich habe so grob über den Umschlag gelesen, war irgendwie so, ah ja, irgendwas mit Internet und Morde und Sex und Gewalt und so. Und dann ja, geil, lese ich. So, und dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen und es handelt von einem...
Ich finde überhaupt nicht mehr.
Wie bitte?
Ich finde es überhaupt nicht.
Ja, genau, Amazon, das ist der Punkt. Man kann es, ich habe es vorhin geschaut, bei Amazon kann man es noch kaufen, gebraucht für 3 Euro, glaube ich. Oder man kann es bei Audible kostenlos als Hörbuch sich anhören. So viel zum Wert dieses Buchs noch, denn die Zeit ist nicht so wahnsinnig gut mit ihm umgegangen. Ich habe erst nach ein paar Seiten gemerkt, wie alt dieses Buch ist. Das ist nämlich aus der ersten Hälfte der 90er.
Oh, ich habe gerade gesehen, dass ich das als Hörbuch mal irgendwann runtergeladen habe.
Echt?
Ich habe das sogar gehört.
Wirklich? Das kann ich mir kaum vorstellen. Also, wie gesagt, ja, Internet in der ersten Hälfte der 90er. Und die Story ist so grob die, es gibt ein Portal oder sein, also... Um es gleich runterzubrechen, es geht um einen Chatroom. Ja? Es gibt einfach ein Chatroom, wo die Leute über Sex reden und über ihre Fantasien. Ja? Und wie man das halt Anfang der 90er noch konnte, also im Endeffekt mit Text. Und um in dieser Chat-Community dabei sein zu dürfen, muss man eine Aufnahmegebühr von $1,000 zahlen und muss dann $500 im Monat zahlen und es gibt
lass mich raten, da wird jemand umgebracht.
Es gibt verschiedene Ebenen, ja. Das erklärt er dann irgendwann dem FBI, ja, es gibt verschiedene Ebenen, ja. Auf der ersten Ebene, da wird nur so ein bisschen über das Leben und über die Fantasien geredet. Und der zweiten, da geht's dann schon hart zur Sache.
Das ist halt von 2012.
Und in der dritten, das ist auch richtig. Wie bitte?
Das ist halt von 2012.
Nee, ist nicht von 2012.
Echt? Mir wurde angezeigt.
Das Audiobuch ist von 2012.
Ja, mach mich nicht fertig. Nee, ist aus den 90ern, ist von 95 oder so. Und in der dritten Ebene ist schon das harte Zeug, ja. Also ist schon so, also keine Kinderpornografie, aber so, also schon so Homosexualität und Sadomaso und was war das dritte Beispiel? Ich weiß, es war noch was völlig Banales. Und wir dachten, nein, und sie reden nur darüber. Ja, aber das also auch reden, also Bilder hatten wir Bilddateien hatten wir bis vor kurzem nicht zugelassen, bla 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 bla. Also unsäglich. Und eben auch so, ja, und man kann sich dann Dateien runterladen mit alten Gesprächsprotokollen. Aha, zum Wichsen oder was? Ja, grundsätzlich, ja, bla bla bla. Also erklärt dem FBI. Und es ist halt so, es ist so banal. Es ist halt so alt. Also er macht dann auch irgendwann so unfreiwillig komisch. Irgendein Polizist fragt dann so, ja, also sowas wie Telefonsex. Und da lacht er dann so abfällig, gell? Wo ich mir denke so, also eigentlich ist Telefonsex wesentlich weiter, ja, auch wenn es älter ist, als diese Chats, die ihr da macht, ja? Das ist total lächerlich. Wenn man sich vorstellt, was passiert ist seitdem und was halt heutzutage so innerhalb von Sekunden abrufbar ist für jeden, ja? Also,
ja, klar.
Ja, und ja, natürlich, dann passieren Morde, ja, innerhalb, also es werden dann diesem Systemadministrator,
ich hab das nur geraten.
Ja, dem fällt dann auf, dass Frauen in diesem Netzwerk plötzlich nicht mehr beitragen, obwohl noch ihre Beiträge abgebucht werden, ja, und er hat dann sogar eine Vermutung, wer aus dem Netzwerk die vielleicht umgebracht haben könnte. Und es ist natürlich auch so. Und es ist unsäglicher Unsinn. Und es ist halt so auf Ja, also, boah, das ist so der heiße Zukunftsscheiß da schauen. Also zum Beispiel der eine wird gefragt, so, ja, hier, kennen Sie sich mit Internet aus? Und dann sagt er, Moment, ja, so, American Online, CompuServe, Delphi, ja klar.
Geil, oder? Voll geil.
So, wirklich ohne Ironie. Toll. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das Buch fertig lesen werde, aber es also es.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage.
Es macht mir Spaß.
Du das gelesen hast.
Bisher macht es mir Spaß. Ja, es ist natürlich, wenn man versucht, es zu abstrahieren, also das wäre natürlich viel besser gewesen, es ist viel stärker zu abstrahieren. Und wenn man das halt darüber hinaus jetzt schafft, dem eine Abstraktionsebene zu geben, dann kann man es einfach als so, ja, Thriller lesen, ne? Also. Ich habe, das Schlimme ist, ich habe jetzt sogar eine Vermutung, in welche Richtung das geht, weil, naja, egal. Ich glaube, dass da so eine Unsterblichkeitsgeschichte jetzt auch noch reingedoktert wird, so mit, ja, so diese Morde werden begangen, um irgendwie so eine Unsterblichkeitsmaschine zu bauen. Also sowas
kannst du richtig. Dein Mind hochladen.
Ja, genau, sowas, was natürlich
mit deinem 56K-Modem.
Total ausgeladen, genau, richtig. Oh. Was natürlich auch völlig ausgelatschte Geschichte ist, aber halt in Anfang der 90er noch nicht so war. Ich befürchte, dass es in diese Richtung geht und da wird es dann wahrscheinlich auch für mich schwer zu ertragen. Aber wenn es jetzt einfach so eine nette Mord- und Totschlag-Geschichte wird, mal gucken, dann bleibe ich vielleicht dabei. Ich lese mal weiter.
Man hätte es sich damals schwer getan, überhaupt diesen Podcast hier hochzuladen.
Ja, genau.
Ja. So ein ganzes Hirn.
Ja. Also es ist unsäglich schlecht gealtert.
Okay, ja.
Okay, also ein Drogenrausch und ein Trainwreck.
Genau.
Haben wir das richtig verstanden?
Ja.
Also dieses Nazi-Drogenbuch, vielleicht gucke ich da mal rein, das klingt ganz lustig.
Ja, das ist super. Das liest sich auch so gut.
Gut, das bringt uns zum nächsten Thema. Ich habe mal wieder Polizeigeschichten erlebt.
Oh Gott, was hast du angestellt?
Also es war so, es ist jetzt schon irgendwie 2-3 Monate her, in Wiesbaden gewesen und auf dem Heimweg hier zurück. Und bin irgendwie, weiß ich nicht, 120 über die Autobahn gefahren und dann in eine Baustelle reingefahren und habe halt, ich möchte sagen, zu wenig abgebremst. Ich meine mich zu erinnern, dass ich es eilig hatte. Blitz. Jedenfalls bin ich mit irgendwie 122 geblitzt worden in der 80er-Zone und das sind 42 km zu viel und das ist ein Monat Fahrverbot.
Oh nein!
Ja! So, ja, habe ich jetzt mein erstes und hoffentlich einziges Fahrverbot erfahren.
Oh nein.
Und werde jetzt demnächst mal schauen, wie man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit kommt und so weiter. Hm. Ja, sehr unschön. Aber es geht alles und ja. Gut, dass wir jetzt eh im Moment nur ein Auto haben, deswegen.
Das ist aber auch so, da sind auch noch so Punkte und hunderte von Euro dabei, oder?
Ja, ich glaube, ich habe 200 irgendwas Euro bezahlt und 2 Punkte gekriegt. Plus den einen Punkt, den ich ja schon habe vom Rote Ampel, was ich neulich mal erzählt habe. Und ja, irgendwie sammle ich gerade diese. Ich habe so einen Flow mit der Polizei. Ich denke aber, es reicht jetzt dieses Jahr. Die waren immer alle sehr freundlich und nett zu mir. Also der Blitzer, mit dem habe ich ja keinen echten Kontakt gehabt, aber den haben wir ja wirklich sehr nett.
Der Stefan schießt gerade die Highscore-Listen hoch.
3. Nicht schlecht. Ich habe nur einen
bisher. Man darf doch jetzt nur noch 8 haben oder so.
Ja,
oder?
Ja.
Echt? Du hast einen, wovon hast du einen?
Jetzt du fährst doch wie ein Opa, was ist da los?
Ja, ganz. Was? Also einen in meinem ganzen Leben bisher, gell?
Achso, der ist auch schon wieder aufgebraucht. Nee,
den habe ich schon. Also den habe ich im Moment. Das ist mir letztes Jahr passiert hier bei der Arbeit auf dem Odenwaldkamm oben. Da ist ein Teil der Strecke, ein Teil der Straße ist 60 aufgrund von schlechter Fahrbahn. Und das habe ich einfach nicht gesehen und es war mir nicht bewusst. Und so schlecht ist die Fahrbahn auch nicht. Und ich bin halt zum Glück nicht 100 gefahren, weil ich halt immer wie ein Opa fahre.
Im Firmenwagen aber, mit 80 da lang gefahren.
Genau, aber dann doch.
Straße und Firmenwagen ist sehr egal.
Richtig. Und mit dem Sprinter bin ich, glaube ich, sogar gefahren.
War ja ganz gut.
Ja. Und dann bin ich ja irgendwie 85 oder sowas gefahren. Ja, Punkt, schade.
Oh. Tja, mein Vater sagt immer, 20 zu viel gehen. Hätte ich mich mal an die Regel gehalten. alte Familie.
Ja, das wäre günstiger gewesen.
Ja? Ja, also ich muss sagen, das ist mir jetzt auf der Autobahn, auf der Auto, na, Urlaubsfahrt jetzt wieder aufgefallen, dass es so angenehm, ein Tempomat zu haben, der auch abbremst. Weil bisher hatte ich ja nur so Tempomaten, die dann eben, also die nicht bewusst runterregeln. Genau. Und jetzt, wenn eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt, schalte ich, also ich kann die ja übernehmen, direkt auf dem Tempomat, sagt dem, der sagt hier 80, willst du es übernehmen? Ich sag ja, übernehmen. Und der bremst runter auf 80. Das finde ich halt super.
So gut.
Ja.
Liest er die Schilder oder weiß er die Strecke? Hm,
der liest die Schilder.
So gut. Das ist ja schön. Du hast gerade angefangen, über deinen Urlaub zu berichten. Wie war's denn?
Sehr schön.
Du hast es in der letzten Sendung, das ist jetzt halt schon für mich Wochen her, dass wir diese Sendung aufgenommen haben, weil das halt ja, vor einer halben Ewigkeit war. Du hast berichtet, ihr wart wandern im Watt, nee, in Bergen.
Genau, wir waren im Martelltal in Südtirol und das war sehr schön. Also wir waren, es ist ja sehr hochgebirgig dort. Das heißt, da ist man auch sehr schnell so an der Baumgrenze, selbst wenn man mit Kindern läuft. Also der Lucius, der wie gesagt 4,5 ist, es musste selber laufen alles und die Rosa wurde getragen in so einer Kraxe, also so einer Trage. Und das geht aber trotzdem sehr gut, weil man eben ja schon sehr hoch beginnt und dann eben, was weiß ich, 400 Meter Aufstieg oder so, was der Lucius schafft, was ich echt beeindruckt finde.
Krass.
Zum Teil auch mehr, zum Teil auch, ich glaube, wir hatten zum Teil 500 oder sogar knapp drüber. Also war wirklich sehr beeindruckend. Und dann ist man halt in richtig interessantem Gebiet, also so mit richtig Fels, richtig durch eine Wand auch so mal durch und ja, über der Baumgrenze und dann, ja, und dann natürlich an Kühen vorbei. War einmal sehr lustig, war kam einen Weg entlang, kam uns eine Italienerin, nee, zwei Italienerinnen entgegen, die eine ziemlich aufgelöst, ich glaube sogar weint, und die jüngere wollte irgendwas von uns und wir konnten halt kein Italienisch und haben uns dann irgendwann auf Französisch geeinigt. Dann hat sie gesagt, ja, ihre Freundin hätte Angst vor Kühen und ob sie mit uns, also ob sie uns sich uns anschließen dürften. Und weil wir gingen dann halt kurz drauf durch ein Gebiet, wo halt überall Kühe waren. Also uns kamen dauernd Kühe entgegen auf der Straße. Es war ziemlich spaßig. Und die eine Italienerin, also die haben sich dann auch kurz drauf nochmal so angezickt auf Italienisch. Also ziemlich bös angezickt. Und die ältere von beiden hing dann so immer an der Theresa dran, erst hinten an der Kraxe und dann hat die Theresa sie so an der Hand genommen und an den Kühen und ich habe dann immer so als Rambock immer zwischen den Kühen, habe die Kühe so beschwichtigt. Denen ist ja völlig wurscht, das ist ja, die gehen halt einfach vorbei.
Kühe ist doch echt egal, außer wenn du irgendwie
Kälbchen
und Ochsen und so.
Ja gut, ja, was man nicht vergessen darf, ist, dass da halt wenig Platz ist. Gell? Das sind halt zum Teil Wege, die halt, ja, da passt halt die Kuh drauf und du. Mhm. Und wenn die Kuh will, könnte sie dich jetzt natürlich auch mit ihrem Horn irgendwie schubsen oder so, ja. Wäre sehr unangenehm, aber machen die ja nicht. Also ich kann schon verstehen.
Oder?
Wie bitte?
Die sind doch schon sehr friedfertig, fertig, so Kühe.
Ja, ja, grundsätzlich schon. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn die jetzt irgendwie einen Schreck kriegen oder so, könnte es schon sein, dass sie dich mal schubsen oder so, gell? Okay. Weißt du ja nie. Ist halt begrenzter Platz auch nur da. Also ich kann es schon verstehen, dass man von den Viechern auch Angst hat. Weil die sind halt, ja, objektiv ist das schon gefährlich. Ist nicht ungefährlich. Aber ja, war schon lustig, dass wir dann eben die Italienerin so unterm Arm hatten und die andere hinterher, die mies geguckt hat, weil sie sich geärgert hat über ihre Freundin, die so schissig ist.
So lustig.
Ja, solche Dinge erlebt man da. Ja, und insgesamt, wir haben immer zwei Tage Wandern gemacht und dann einen Tag sowas Entspannteres, also irgendwie so irgendeine Burg anschauen oder wie gesagt in dieser Bibliothek und ein bisschen schlendern und auf irgendeinen Markt gehen und irgendwie entspannen.
So Erholungstag sozusagen.
Genau. Und das haben wir als
Trainingslager gesehen hätte.
Genau. Und das haben wir dann 2 Wochen gemacht, anders als ich es letzte Woche erzählt habe. Als ich letzte Woche gelogen habe.
Vorsatz.
Vorsätzlich, weil ich nicht so genau, nicht so wusste, nicht so die die ganze Welt daran teilhaben wollte, wann unser Haus besetzt ist und nicht besetzt ist. Also jetzt sind wir wieder da. Liebe Einbrecher, ihr braucht jetzt nicht mehr kommen. Es ist zu spät. Ihr hättet letzte Woche kommen müssen. Da hättet ihr meine Schwiegermutter getroffen.
ja, aber du hast auch in der letzten Woche, also in der letzten Aufnahme, warst du dir noch nicht sicher, was du an Musikinstrumenten mit in den Urlaub nehmen wollen würdest. Was ist denn nun geworden?
Ja, wie ich es geplant hatte. Ich habe die Pandalele mitgenommen, also eine elektrische Vollholz. Und der Lucius hat seine grüne Sopran mitgenommen.
Darfst du die dann auch spielen, oder?
Wie bitte?
Darfst du die dann auch spielen?
Ja, die darf ich auch hin und wieder spielen, wenn er sie nicht gerade spielen muss. Und die Rosa fängt jetzt auch langsam an. Die hat nämlich eine, ich habe ziemliche Rückenschmerzen gehabt zum Teil, weil ich momentan gerade so ein Ischias-Geschichte habe. Und zwar gar nicht mal so viel Rückenschmerzen, sondern Lähmungen im Fuß, also gar nicht so cool. Also ich muss da mal zum Arzt. Und deswegen hatte ich eine Wärmflasche mir gekauft. Mhm. Und die hat jetzt die Rosa immer genommen und als Ukulele benutzt.
Ach, wie süß.
Wenn wir Ukulele spielen, nimmt sie dann ihre Ukulele und die hat dann auch so Riffel. Ja? Also wenn man da so mit dem Finger drüber geht, dann riffelt das sogar so. Also die fängt jetzt auch an mit der Wärmflasche.
Oh, ist doch schon mal gut. Na gut, aber es ist ja, klingt ja wahrscheinlich ähnlich wie Saiten zu halten, oder?
Genauso.
Dieses
genau.
Ja. Warte, ich suche meine Ukulele.
Spielt Luftgitarre, geil.
Ja.
Schon gut. Ja, hier.
Ja, genau, so klingt das etwa.
Ja. Okay.
Nee, aber sehr schön. Also, da Finchgau und so, extrem empfehlenswert. Super schön da.
Okay. Du wolltest noch eine Geschichte, die du jetzt nur mir, glaube ich, oder dem Bob auch, weiß ich nicht, berichtet hast, von dem einen Menschen, den ihr irgendwie unterwegs getroffen hat, der dort auch ein Instrument mitten im Wandergebiet ausgepackt hat.
Super. Ja, wir gingen, wir kamen gerade zurück von einer recht schönen Wando und waren im Martelltal selbst an einer relativ abgelegenen Stelle und da war so ein, das war nicht mal ein Parkplatz, sondern es war einfach so ein etwas größerer Platz, wo, ich glaube, die haben da Grünabfälle gelagert oder so. Und da stand so ein Auto mitten drauf.
Okay.
Und offene Tür und offener Kofferraum und eine Frau läuft irgendwie außen rum und also man hat so das Gefühl, die bereitet sich gerade vor für eine Wanderung, irgendwie sucht ihre Sachen zusammen, zieht ihre Schuhe an und so. Und vor der offenen Beifahrertür stand ein kleiner Junge, also vielleicht. Der war vielleicht 10 oder so, vielleicht 12, keine Ahnung, ja. Hm. Und spielte Geige. Und hatte dann beim näheren Hinsehen, habe ich es gesehen, hatte sogar seine Noten, die hatte er auf dem Beifahrersitz liegen, irgendwie erhöht. Also war, glaube ich, ein Rucksack und da lagen die Noten drauf. Mhm. Und er spielt also Geige und man hat aber nichts gehört, weil direkt neben uns der rauschende Bach vorbeirauschte, ja. Also er hat niemanden belästigt. Als ich dann ganz nah war, habe ich gehört, dass er wirklich noch nicht so wahnsinnig lange spielt. Also es war schon so, dass ich es nicht in der Ferienwohnung spielen würde. Aber ja, eigentlich genau der richtige Platz, um Geige zu üben, wenn man es noch nicht so gut kann. Aber wie cool, oder? Die Mutter packt irgendwie Sachen für die Wanderung und er denkt sich, ach komm, ich übe noch ein bisschen Geige.
Geige ist aber auch so ein garstiges Instrument. Das dauert sehr lange, bis das mal cool klingt, oder?
Ja.
Ich habe selber nie gespielt, oder?
Tut es das wirklich jemals?
Ja, doch. Kann schon so.
Doch.
Ja, ich bin jetzt auch kein großer Fan von Geige, aber also wenn man das virtuos spielen kann, dann kann man das virtuos spielen, ne? Also kann schon gut sein. Also mein Opa war ja ein Geigenvirtuose.
Echt?
Nicht nur Crystal Meth Chunky, auch Geigenvirtuose.
Das geht Hand in Hand.
der hat Geige ganz passabel gespielt, aber nicht, war kein Virtuose. Er hat meinem Vater versucht zu zwingen, Geige zu spielen, und mein Vater war aber unbegabt und unwillig.
Gute Kombination.
Das, Ja, genau, es hat nicht funktioniert. Und die andere Sache, die mein Opa gerne gemacht hat, ist, es gab früher so Schallplatten, wo du von irgendwelchen Konzertstücken, so ganz bekannte, wo dann bestimmte Instrumente gefehlt haben. Also wie Karaoke, aber für ein Instrument halt. Ne? Also dann konntest du dann eben irgendwie 9. Symphonie Beethoven ohne die erste Geige kaufen. Und das hat mein Opa dann auch gemacht. Das Problem ist, er war nicht so gut, dass er die erste Geige hätte spielen können.
Das muss ziemlich furchtbar geklungen haben.
Man wächst an seinen Herausforderungen.
Ja, genau. Also.
Okay.
Kaufst ja nicht die Scheibe mit
der dritten Geige.
17. Geige ja, und dann genau. Versuchst du da irgendwie dich einzusortieren. Das ist ja Blödsinn. Also.
Ja, genau.
Ich möchte ja auch den coolen Scheiß spielen.
Ja, richtig.
Also das, was jeder kennt.
Ja, das Problem bei der Schallplatte ist ja, dass man da eben nicht, oder jedenfalls damals nicht, einfach so die Geschwindigkeit variieren konnte. Gell? Man muss dann halt mitspielen, wie das Konzert halt spielt.
Du konntest hart die Geschwindigkeit ändern, aber das möchte auch keiner.
Genau, auf 2 Stufen halt.
Ja, nee, du kannst auch schleifen lassen, aber so wie auf einem DJ-Plattenspieler.
Ja, genau, das war damals noch nicht so möglich.
Gut, Leute, das war's.
Ja.
Machen wir einen Deckel auf die Sendung. Das war die Folge mit den Themen, Iterationen ohne Ende, in der wir Filme besprochen haben, die wir beide gesehen und dann doch nicht gesehen haben. Und was hatten wir? Wir hatten Nazis mit Drogen-Nazis. Wir hatten mehrere Filme, wichtige Bücher, DDR-Spione und Alkohol, wie immer. Außerdem solltet ihr mal einen Südtirol-Urlaub machen und nächste Woche wieder einschalten, wenn Stefan erzählt, in welchen Blitzer er zu Fuß gelaufen ist. Und wenn ihr Ideen für die 600 habt, die wir auch noch vor der Tür stehen haben, dann bitte einsenden. 600@sneakpot.de ist dafür die E-Mail-Adresse. Und ansonsten einfach in der kommenden Woche wieder einschalten. Nehmt keine Drogen, tut nichts, was wir nicht auch tun würden und bleibt subscribed. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.